Auch in dieser Folge, wie könnte es anders sein, Fizi ist unser Werbepartner.
Natürlich Athletic Greens mit ihrem wunderbaren Produkt AG1.
AG1, warum nimmst du's?
Weil wir es kriegen. Und weil irgendwas in der Werbung mit Nährstoffversicherung gesagt wird. Und bei Versicherung bin ich natürlich total zu haben. Und weil ich mir ja fürs nächste Jahr vorgenommen habe, was besser zu machen. Ich möchte Routinen schaffen. Und dann fange ich doch mal mit der morgendlichen Routine an, indem ich mich gleich mit einem Shake, du wirst gleich erklären, wie man es macht, komplett versorge.
Und ich werde dir mal einen neuen Tipp geben. Wasser, kaltes Wasser, wie immer. Athletic Greens rein und dann ein Spritzer Zitrone. Top-Geschmack, sage ich dir.
Und wenn du jetzt, kommen wir auch nachher zu unserem Starterpaket holst, kannst du noch ein Öltröpfchen Vitamin D3 reintun.
Für die mangelnde Sonne.
Richtig.
Obwohl wir ja einen goldenen November schon fast hatten.
Guck doch mal raus. Regen,
du
dunkel.
Du sagst es. Also, Athletic Greens ist quasi deine Morgenroutine, um deine Nährstoffversicherung den ganzen Tag zu sichern.
Genau, du hast alles drin. Du hast Vitamine, Nährstoffe, Mineralien, Adaptogene, mein Lieblingswort. Und was habe ich vergessen?
Und du hast nämlich nicht alles drin, nämlich nicht viel Zucker. Und zwar
unter einem Gramm.
Als wäre es abgesprochen. Also, wer es ausprobieren möchte, wie viele Tage Geld-Zurück-Garantie hat?
Ich glaube immer noch 60, ne?
Genau. Probiert es aus, bestellt es auf www.athleticgreens.com/Vatasia und bekommt Vitamin D.
Einen Jahresvorrat.
An Vitamin
D.
3.
Richtig.
Und K2.
Auch das natürlich.
Plus on top natürlich die 5 Travel Packs und den Vorratsbehälter und den
Shaker.
Shaker und den Messlöffel und natürlich eine Monatsration Athletic Greens. Also, wenn ihr Interesse habt und das mal ausprobieren wollt, auf www.athleticgreens.com/Vatasia könnt ihr das ausprobieren und bekommt es natürlich nach Haus geliefert.
Auf jeden Fall.
Und los geht's mit Vatasia.
Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jede Ausrede zählt.
Ich muss ein Gemälde von meinem Kind zerstören.
Warum?
Ich dachte, das wäre leer. Und dann habe ich da Notizen drauf gemacht.
Du bist heute vorbereitet?
Ein bisschen, ja.
Und warum bist du heute vorbereitet?
Ach, wir sind schon
eine ganz besondere Folge haben. Wir haben einen Gast, kommen wir gleich zu.
Ich bin nervös, muss ich auch ganz ehrlich gestehen.
Ich bin auch ein bisschen nervös.
Doch. Also ich.
Aber vorher sage ich natürlich hallo und herzlich willkommen zu dem Jedermann-Podcast. Vor mir sitzt natürlich der Gründer des Knacks-Sparclubs.
Nee, Primax.
Primax heißt es mittlerweile.
Primax, glaube ich, oder?
Der Pfennigfuchser, der eigentlich nur die Vatasia-Socken als Sparstrumpf bestellt hat. Und der mir auf Mallorca mal zu später Stunde an der Theke gesagt hat, wie er zu seinem ganzen Reichtum kommt.
Was hab ich
denn? Und dass seine Währung nicht, jetzt pass auf Füße, da kommt wieder flach, nicht der Euro ist, nicht der Dollar, auch nicht der Bitcoin, sondern der Klausthaler.
Oh Gott, dabei gab es was, es gab San Miguel.
Herzlich willkommen, Daniel Fietz.
Oh Mann, ich hab nichts Tolles.
Ich dachte, du wärst vorbereitet.
Ja, aber nicht für dich. Ich muss Prioritäten
dann
setzen.
Dann begrüßt doch unseren Gast.
Darf ich?
Ja, leg
Darf
los.
Darf ich? Also, mir wurde verboten, deine Lebensgeschichte von Wikipedia erzählen. Da kommen wir nämlich nachher zu. Ich bin echt nervös, ich freue mich tierisch. Es ist einfach ein Mann, der 20 Grand Tours gestartet und 19 gefinisht hat, wenn Wikipedia nicht lügt. Ich habe es nicht gegengecheckt, aber er nickt. Also das heißt, wir haben mal einen richtigen Fahrradfahrer hier. Tut mir leid, dass alle, die vorher immer hier waren. Aber wir haben einen Tour de France-Fahrradfahrer hier, der unter anderem die Tour de France mitgewonnen hat. Der bei meinem absoluten Lieblingsrennen 2015 gefahren ist und ich meine 65. geworden ist. Und dazu werden wir ihn gleich richtig löchern. Ich begrüße ganz herrlich Christian Knies. Herzlich, Entschuldigung.
Ja, hallo.
Ja, Christian. Ja,
kein Grund, nervös zu sein, würde ich sagen.
Total.
Ja, doch. Meine erste Frage, die ich mir jetzt mal aufgeschrieben habe, womit ich das ein bisschen einleiten wollte. Du warst ja Profi und bist ja jetzt herzlich willkommen in der Jedermann-Familie. Wie kommst du mit diesem Aufstieg klar?
Schwer, schwer. Also, was jetzt nichts gegen die Jedermänner ist, sondern neben dem Job noch regelmäßig zu trainieren, ist nicht die einfachste Aufgabe. Meine Kilometerleistung ist von 35.000 als Profi in den ersten beiden Jahren jetzt auf 7.000 runtergesackt. Dazu kommt dann aber einiges an Laufkilometern noch. Und die letzten Tage in der dunkleren Jahreszeit war ich kaum noch auf dem Rad. Zum einen wegen der Erkältung, zum anderen wegen den Arbeiten zu Hause.
Und man muss ja auch nicht mehr, oder?
Aber 7.000 Kilometer ist doch viel.
Ja, ein Fietz hast du geschlagen, ne? Gar keine Frage.
Ey, ich habe 9 bis jetzt. Dieses Jahr. Immerhin.
Ja,
7.000, also ist vollkommen okay. Ich meine, ich muss ja noch was machen. Auch allein aus dem gesundheitlichen Grund. Um halt einfach abzutrainieren. Wenn ich jetzt einfach aufhören würde, wäre nicht gut. Und ich möchte auch, also das ist die andere Sache, ich möchte auch noch Radfahren. Radfahren macht mir nach wie vor noch mega viel Spaß.
Was würde da passieren, wenn du jetzt, sag ich mal, Tour beendest, Pommesbude, Bier und dann Fernsehcouch, nichts mehr machen würdest?
Also Bier, also das dann über längeren Zeitraum, so von 2-3 Jahren.
Also klar, dass der Körper zunimmt, aber was wäre so die Körperreaktion, wenn du einfach von 100 auf 0 fährst?
Also es gibt natürlich, es gibt sogar Profis, die das machen, die einfach gar keinen Bock mehr haben auf Fahrradfahren, gar keinen Bock mehr haben auf Sport und dann aufhören. Kann gut gehen, muss aber nicht. Du hast halt ein Riesenherz, du hast eine Riesenlunge, dein Körper ist gewohnt, einfach viel zu machen. Und du kannst irgendwann Herzprobleme bekommen, andere körperliche Probleme. Und insofern, man sagt eigentlich, solange wie du auftrainiert hast, sollst du auch abtrainieren, was in meinem Fall dann heißt, ich werde wohl nicht mehr aufhören mit dem Radfahren.
Lebenslang Radfahrer. Ja, ist doch schön, dann sehen wir dich noch lange auf dem Fahrrad. Du hattest ja mal gefragt, ob wir ein Drehbuch haben. Im Podcast habe ich gehört, du hast ja einen eigenen Podcast, also wer da gerne reinhören möchte, hier darfst du für alles Werbung machen übrigens.
Darfst auch gegen alles meckern.
Ja, du darfst auch Markennamen nennen, es ist alles scheißegal. Kilometerfresser ist euer Podcast. Den nimmst du mit dem Thorsten auf, der bei uns auch schon hier im Podcast war. Und den gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt.
Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und war eine Riesenherausforderung vom ersten Podcast. Also wir sind jetzt erst bei 12 oder 13 Folgen. Zeitlich gesehen, Thorsten hat viel zu tun, ich habe viel zu tun. Finden wir nicht so oft zusammen. Von der ersten Folge, wo wir mit einem kleinen, wahrscheinlich nicht funktionierenden Mikrofon an einem Tablet beide in ein Mikrofon gesprochen haben, Bis jetzt hoffe ich, dass man zumindest ein bisschen Evolution hören kann. Und es geht halt einfach um das, was so passiert, die Rennen, die wir gefahren sind, die ich als sportlicher Leiter jetzt begleitet habe. Ein paar Trainingstipps sind dabei, weil das Ganze halt von unserem Coaching-Agentur quasi gesponsert wird. Und ist eine lustige Sache. Einiges an Kopfzerbrechen schon beim Zuschneiden dann nachher gehabt, wenn du auf einmal eine Monospur wieder eine Stereospur machen willst und du hast gar keine Ahnung, was du da gerade eigentlich machst. Aber es ist eine lustige Geschichte und ich mag eigentlich diese Herausforderung Learning by Doing und ein bisschen Google-Videos gucken und versuchen, es wieder hinzubekommen.
Ja, geht's. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Also uns macht Spaß. Und ich kann dir sagen, wenn du einmal die Routine hast, ist das wie Lehrer sein, ne? Du hast einmal deine Euro-Lernmittel oder was du da hast vorbereitet, die Mappen, machst du noch die ersten 2 Jahre neu und danach, wir kennen es alle, kriegst du von der Klasse drüber schon die Klassenarbeiten runtergereicht, weil es alles immer dasselbe ist. Und so ist eigentlich mit Podcasts auch, also zumindest mit der Bearbeitung, du hast nachher deine Profile und es ist, Fizi kann das wahrscheinlich nicht bestätigen.
Ich weiß nicht, was eine Monospur ist, geschweige denn.
Ja. Aber man kommt da schnell rein. Und
Das Problem bei uns ist dann halt immer, in dem Monat, den wir zwischen den Folgen haben, habe ich das meiste wieder vergessen, was ich beim letzten Mal gelernt habe, so ungefähr.
Ja, da müsst ihr häufiger rausbringen, da musst du öfters bearbeiten. Bevor es jetzt richtig losgeht, will ich uns natürlich auch noch mit entsprechenden Getränken versorgen. Aber die habe ich nicht selber gekauft, sondern wir haben heute... Ein Bote kam, kein Postbote, sondern privat und hatte eine riesen Tüte vor die Haustür gestellt. Und ich dachte schon, meine Frau hätte wieder irgendwas bestellt, aber es war für mich mit einem Brief an uns. Oh. Grüßt euch, ihr Ikonen des Jedermann-Rennzirkus. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, habe ich lange mit mir gehadert, ob ich euch das antun kann, in Anführungszeichen. Wer aber Köln sagt, muss auch Düsseldorf nennen können. Und wir vom RC Nievenheim liegen geografisch genau zwischen diesen beiden Welten. Köln und Düsseldorf, also zwischen Alaf und oder zwischen Kölsch und Altbier. Da bei uns beides getrunken wird und ihr bereits im letzten Jahr in den Genuss von unserem leckeren Dormagner Kölschbier gekommen seid, kann ich euch nun das Düsseldorfer Altbier nicht mehr vorenthalten. Dafür habe ich eine kleine Auswahl Altbiersorten mit sehr langen Traditionen herausgesucht. Fangen wir mit dem Füchschenbier an, welches nach einem geheimen Familienrezept seit 1848 in Düsseldorf gebraut wird. Während meiner Studienzeit in Düsseldorf hatten wir unseren Studentenstammtisch im Füchschen. Auch die zweite Brauerei, das Schumacher, braut sein Bier in Düsseldorf seit 1838. Das Bier lässt sich heute noch immer hervorragend im goldenen Kessel verköstigen. Und last but not least, das Urige, was seit 1862 Düsseldorf mit hervorragendem Bier versorgt, das Urige ist bei dem, also das Urige ist der Name, ist bei dem Altstadtbesuch immer ein Zwischenstopp wert. Auch wenn die Altbiere in den letzten Jahren tendenziell eher auf dem Rückzug sind, hoffe ich, dass euch die kleine Altbierauswahl schmecken wird. Auch im Namen des RSC Nievenheim bedanke ich mich hiermit für die Erwähnung unseres Dormagener Radrennen in eurem Podcast sowie deine Teilnahme im Rennen 4. Sportliche Grüße vom RSC Nievenheim, Reinhold. Vielen Dank, Reinhold. Vielen Dank, RSC Nievenheim. Teilnahme trifft es ganz gut in Dormagen. Ich weiß nicht, wie oft ich überrundet wurde. Ich hatte, glaube ich, einen Hitzeschlag. Das war so heiß. Teilnahme stimmt. So, jetzt frage ich euch, was wollt ihr denn für ein Bier haben?
Ich habe ja mal in Düsseldorf gearbeitet, aber ich habe noch nie ein Füchschen getrunken. Und das ist Füchschen? Ja, glaube ich, das Bekannteste, was man da kennt.
Du auch ein Füchschen?
Ja.
So, dann werde ich auch ein Füchschen trinken. Und Fietz, ich glaube, jetzt darfst du loslegen.
Ich bin ein bisschen zittert.
Das war nämlich der Cut, wo jetzt deine Stelle kommt. Ich gehe mal gerade an den Kühlschrank.
Boah, ich bin echt, also wirklich, ich bin doch ein bisschen Fahrradfan, muss ich gestehen. Und lustigerweise, du kommst aus Rheinbach, also auch ja... Obwohl, bei euch ist so die Pilzgrenze, ne? Ich habe mal kurz in Ahrweiler gewohnt, da trinkt man eher Bitburger. Und jetzt trinken wir als Kölsch-Trinker Altbier. Das ist Radsport verbindet. Christian, wo der noch am Suchen ist, fangen wir mal an. Was habe ich mir rausgesucht? Du hast, wenn ich das richtig gesehen habe, deine Radsportkarriere im etwas professionelleren Fahrradfahren, glaube ich 2000 bis 2001, bist du im Telekom-Nachwuchsteam gefahren. Damals auf Pinarello, ne?
Ja, genau.
Also quasi Karriere begonnen auf Pinarello und beendet auf Pinarello?
Ja, wenn man das, kann man so sagen. Ich meine, das war ja noch Amateurzeiten, war eine tolle Sache. Ich meine...
Das war Amateur, das Nachwuchsteam warst du Amateur?
Ja, das war Nachwuchsteam, es war ein reines Amateurteam. Also ich bin die U23-Bundesliga noch gefahren zu der Zeit.
Hast du in der Zeit gearbeitet, wenn du warst Amateur oder was? Du warst... 20 Pi mal Daumen, ne?
Ja, so. Ja, gerade 18. 18, so. 18 ist zweites Juniorenjahr, also war ich dann, in dem Jahr bin ich 19 geworden.
Ja.
Und war eine ziemlich geile Sache, weil du als junger 19-Jähriger dann...
Stößchen.
Prost auf der Füchschen.
Ja.
19, also Schule fertig.
19... ich war in der Ausbildung gerade noch.
Was hast du gelernt?
Ich bin Metallbauer.
Oh, okay.
Gelernter, cool. Also ich habe 3 Jahre die Ausbildung gemacht, halbes Jahr verkürzt. Hatte das mega Glück, dass mein damaliger Chef den Sport auch unterstützt hat. Ich habe für die Nationalmannschaftseinsätze und Renneinsätze dann beim Telekom-Nachwuchsteam immer frei bekommen, solange halt die schulische und die Leistung im Betrieb gut war, konnte ich das machen.
Aber du bist dann sonntags irgendwo in Deutschland ein Bundesliga-Rennen gefahren und standst dann montags morgens um 8, 9
Uhr. Ich bin teilweise sogar irgendwo in Europa ein Rennen gefahren und stand dann am nächsten Morgen um 7 Uhr, stand ich wieder auf der Matte,
hab gearbeitet. Ach, da gab es nicht den Tag frei dann, dass du akklimatisieren kannst oder
so? Je nachdem, wo das jetzt war, vielleicht mal. Mein Standard war zu der Zeit 5.45 Uhr aufstehen. Kurz fertig machen, 6.15 Uhr spätestens mit dem Rad los, bin mit dem Rad nach Bonn reingefahren.
Warst du ja auch 20?
Ja, also eher weniger, eher so 15 Kilometer, ja. So knapp 40 Minuten, vielleicht ein bisschen weniger. Schnell die Arbeitsklamotten an und arbeiten, hatte da so ein spezielles Rennrad, was ich da auch draußen stehen lassen konnte, so eine Art Winterrad. Und ich bin da bei Wind und Wetter hingefahren. Ich habe teilweise im Winter mit Eis auf den damaligen Thermojacken, die ja nicht so gut waren wie die heute, bin ich da angekommen und dann bis 16 Uhr gearbeitet, ab nach Hause, kurz was gegessen, Training erledigt und dann eigentlich auch schon direkt ins Bett. Und das habe ich halt für 3 Jahre lang durchgezogen. Krass. Aber jetzt nochmal zurück dann auf diese Telekom-Nachwuchsteam, was halt eine Amateurmannschaft war. So wie, sagen wir mal, heute wäre es wahrscheinlich ein Pro-Kontinental-Level-Mannschaft. Also, nee, Kontinental-Level, okay. Entschuldigung. Kontinental, das hat sich ja irgendwann, der UCI hat sich das dann ausgedacht, so, dass das ein bisschen reformmäßig umgebaut werden wurde. Also es wäre heute eine Kontinentalmannschaft wahrscheinlich. Aber auf einmal bist du halt, du unterschreibst halt für dieses Team, kommst dahin, Nachwuchsteam von dem großen Team. Das hieß auch genau, der genaue Name war Team Telekom Nachwuchsteam Jan Ullrich. Ist das schon mal?
Haben wir überlegt, war das, es gab ja mal das Jan Ullrich, aber wir wussten nicht genau, das wurde ja irgendwann eingestellt.
Genau.
Aber da wurde es, kommen wir gleich zu, komplett eingestellt, nicht genau, nur der Jan Ullrich-Name.
Wurde komplett eingestellt. Aber du bist dann halt in diesem Team und die Mannschaftspräsentation ist das erste, wo du hinfährst. Und die Mannschaftspräsentation findet zeitgleich mit dem Team Telekom statt.
Das heißt, steht da ein Erik Zabel, ein Jan Ullrich,
ein
Giuseppe Guarini.
Also ich bin dann als zwar nicht kleiner, aber doch junger 19-Jähriger, bin ich nach Berlin gefahren. Die Präsentation war im Hyatt.
Ja.
Und ich saß dann erstmal in diesem Zimmer und ich wusste nicht, was mit mir anzufangen ist.
Einzelzimmer?
Das ist jetzt eine Frage, die kann ich nicht mehr beantworten. In dem Moment, als ich angekommen bin, war ich auf jeden Fall einer drauf. Da standen so kleine, glaube Lego-Telekom-Figuren rum und dann hast du da abends mit Olaf Ludwig und was weiß ich wem da noch beim Essen gesessen. Am nächsten Tag war die Riesenpräsentation vom großen Team, wo wir dann auch vorgestellt worden sind. Udo Lindenberg, meine ich, war es damals, hat auf der Bühne gestanden. Der ganze Saal war voll Und so fängst du dann an im Amateurbereich schon. Also es war schon eine echt geile Nummer.
3 Jahre nach dem Radsportboom schlechthin, ne?
Ja.
In 2000, ja, 3 Jahre nach Ulles Sieg. Ich habe gesucht, ich habe aber leider nichts gefunden. Also David Kopp habe ich gefunden. Der hat mit dir damals, glaube ich, da angefangen. Wer war noch im Junior-Team, die nachher noch weitergefahren sind, die Profi geworden sind?
Steffen Weigold, der ist noch ein paar Jahre, der ist unter anderem auch bei Geroldsteiner gefahren, bei Tinkoff.
Ja.
Dirk Reichel war 2 Jahre noch im großen Team. Stefan Schumacher, leider, war auch da.
Gibt's den noch? Weiß man was? Der ist doch lange, lange, lange irgendwo in Italien gefahren, oder? Oder in Tschechien oder so?
Fragst du mich den falsch?
Nee, weiß ich nicht.
Darf der noch fahren? Egal.
Ja. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Dann vor meiner Zeit gab es auch einige, wie ein Matthias Kessler, der ja auch ins große Team dann gegangen ist, die in dem Nachwuchsteam waren. Also sind schon einige aus der Zeit hervorgegangen.
Also fängst du da an und dann ist so realistisch, oh gut, habe ich schon mal dahin geschafft, also dass der Step weitergeht, ist gar nicht so unrealistisch.
Ja, es ist dann immer noch ein weiter Weg, aber klar, es war für damals eigentlich das beste Amateurteam, wo du eigentlich landen konntest.
Mhm.
Und wie du eben schon gesagt hattest, nach meinen ersten zwei Jahren, wurde das Team dann geschlossen.
Bevor du aber einen Profivertrag
unterschrieben
hast. Weil das, der einzige, was ich gefunden habe, ist ein Generalanzeigerartikel, dass du und, glaube ich, David Kopp einen Profivertrag unterschrieben habt. Und dann ist aber in deiner Vita 2002, Team Vermaak RPG Ports.
RRG Ports,
Renngemeinschafts
Ports.
Was ist da passiert? Was ist aus dem Profivertrag geworden?
Das war, sagen wir mal, eine unübersichtliche Sache.
Mhm.
Erst gab es die Meldung, ja, wir nehmen 4 aus dem Nachwuchsteam rauf. Mhm. Und dann im Endeffekt bin ich dann doch nicht hochgekommen.
Okay.
Ins große Team und habe halt dann mich nochmal umgeschaut. Da gab es dann die RRG Ports um Heinz-Gerd Funk. Die haben gesagt, okay, wir haben hier die Talente, die hier aus der Region kommen.
Hat der nicht rund um Flughafen organisiert?
Ja, genau.
Stimmt, den haben
wir nicht. Unter anderem war da noch ein Linus Gerdemann mit dabei.
Der ist in Ports gefahren?
Der ist mit mir in Ports gefahren, ja.
Hat der auch hier gewohnt?
Der hat in Köln gewohnt.
Ach, krass.
Ja.
Weil mit dem bist du nachher noch bei Wiesenhof gefahren, habe ich gesehen.
Nee.
Nicht?
Mit dem bin ich nie zusammen im Team gefahren.
Dann war meine Recherche, dann hoffe ich mal, meine zweite Recherche, die da kommt, dass die stimmt, aber egal.
Ja, auf jeden Fall, wir haben dann ein schönes Team zusammengebaut. Marcel Sieberg war noch da gewesen.
Ja. War das auch, würde man heute KT-Team dazu sagen?
Heute würde man wahrscheinlich KT-Team dazu. Wir waren wirklich gut organisiert. Leider nur ein Jahr. Dann das letzte Amateurjahr bin ich beim KT-Team Bianchi Berlin.
Aber das ist auch ein klassisches Nachwuchsteam.
Das ist
gewesen,
ein klassisches Nachwuchsteam, die machen da super Arbeit.
Ist heute, glaube ich, Dieter Cat Stevens.
Ja, Dieter Stein aus Berlin macht da eine super Arbeit. Und als dann REG Ports nicht weitergemacht hat, was eigentlich mein drittes Jahr Amateure, ein sehr gutes Jahr war, wo ich ja auch Zweiter bei der Thüringen-Rundfahrt war, was ja zu der Zeit wirklich mega Ergebnis war und auch Etappensieg da geholt hatte, hatte es trotzdem, also es war eine schwere Zeit, um Profi zu werden.
Ja.
Ich glaube, heutzutage, ich war ja, wenn wir jetzt wieder mal zurückgehen ein Stückchen, Junioren, Dritter bei den Weltmeisterschaften im Zeitfahren und Zehnter im Straßenrennen. Wahrscheinlich, weil heute hat sich die Zeit so geändert, da werden ja die Junioren schon in die großen Teams eingekauft.
Ich
kann
sagen, hättest du jetzt einen World-Tour-Vertrag wahrscheinlich.
Hätte ich wahrscheinlich damals dann direkt schon den World-Tour-Vertrag gehabt. So habe ich mich halt durch diese 4 Jahre durchgekämpft und es hat dann zum Glück geklappt mit dem Team Wiesenhof, dass ich dorthin gehen konnte. Und ich bin eigentlich zurückblickend auch ganz froh, dass es dann nicht nach dem zweiten Jahr schon Telekom geworden ist, sondern ich diese 2 Amateurjahre noch hatte. Wiesenhof war dann so eine nächste Stufe ins Pro-Kontinental. Damals hieß es noch GS2-Level, was dann aber auch so war. Erstes Jahr hatten wir keinen Bus, keinen Camper, wir haben uns auf der Straße umgezogen, also wirklich dieses Oldschool. Dann im zweiten Jahr war die haben dann mega Arbeit gemacht, sportliche Leitung und das Management. Dann hatten wir einen Trailer, so einen Caravan-Trailer, was natürlich schon mal cool war.
Aber war das nicht die Wiesenhof-Zeiten, wo die auf einmal, war da nicht Wesemann sogar da?
Oder war das später? Nee, das war dann wieder
später.
Die
hatten auch irgendwann mal so ein bisschen so Kohle und sind dann auch international gefahren.
Also ich bin noch mit Heppner dort zusammengefahren.
Ja.
Ralf Grabsch, Enrico Peutschke, der jetzt auch sportlicher Leiter ist. Nicht mehr Bohrer, jetzt bei Bahrain.
Stimmt. Und ehemalig Team Merkur, Jedermann übrigens. Da hat er angefangen, glaube ich. Ich hoffe, ich habe keinen Namen verwechselt. Aber ich meine, der war mal bei Team Merkur, da links oben, das Trikot, war er, ich meine zumindest, also.
Ja, und nachdem ich dann von Wiesenhof weg bin, kam dann dieser Wechsel, wo dann Wesemann dahin kam und so weiter. Also wir haben dann noch ein paar Jährchen weitergemacht unter einem anderen Management, weil, da bin ich dann weiter zu Milram, wo ja insgesamt, ich glaube, 6, 7, 8 von uns ja hoch sind.
Aber du hast in den 2 Jahren, bist du mit einem zukünftigen Toursieger gefahren, habe ich rausgefunden.
Bin ich das?
Ja, also, wenn ich das richtig sehe.
Gavin Thomas
ist ja wirklich bei Wiesenhof Stagiair gewesen?
Ich bin nicht mit ihm zusammengefahren, aber wenn du das rausgefunden hast, ich habe das auch irgendwo mal gelesen. Also, ich glaube, das stimmt schon.
Okay.
Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit ihm
zusammen...
Also hast
zusammen, ihn nicht gesehen?
Habe ihn da noch nicht gesehen.
Aber was ist denn da mit den Engländern und Deutschen? Also in der Zeit, wo Radsport so, sag ich mal, so semi-beliebt war in Deutschland, fährt Thomas bei Wiesenhof, ist Cavendish bei Sparkasse gefahren? Also warum, also ist das Zufall oder war trotz einer sehr schweren Zeit Deutschland doch noch ein schönes Fleckchen?
Damals waren wir eigentlich auf dem Hochpunkt noch. Also die schwere Zeit kam erst...
Ab 2006, ne? Ging's, da war ja der richtige Boom.
Ja, genau. Aber das war ja dann noch, das war ja schon davor. Damals hatten wir, wir hatten Wiesenhof, wir hatten Gerold Steiner, wir hatten immer noch Telekom, unter dem Namen auch Telekom, was ja dann später zu Highroad gewechselt ist.
Genau.
Das heißt, wir hatten 2 wirklich tolle GS1, damals hießen noch GS1, was jetzt World Tour Level ist, wirklich... 2 tolle Teams, dann hat halt Wiesenhofer trotzdem weitergemacht, halt unter einem anderen Management. Milram kam dazu, das heißt, wir hatten 3 World Tour Teams eine Zeit lang.
Ja.
Insofern, damals waren wir noch ein richtig gutes Pflaster.
Hast du dieses graue, wann ist Ciolek deutscher Meister geworden? Der ist doch auch, also mit Wiesenhof, der hat doch dieses geile, oder anders, die Frage wollte ich mal, dieses geile Red Bull.
Ist der nicht sogar noch mit Akutmeister geworden?
Das kann sie.
Meine ich nämlich, weil damals, ich weiß, dass ich gefahren bin, das war irgendwo so Mitte Deutschland, wo war das noch? Mannheim, da die Ecke, irgendwo da war das. Und keiner kannte Gerald Schiolek, als er deutscher Meister geworden ist. Ich meine, da war der noch bei Akut.
Aber ihr hattet doch bei Wiesenhof Red Bull-Räder, oder?
Er ist dann dahin gewechselt, meine ich, fürs nächste Jahr.
Ich meine, mein Vater hat dieses alte Red Bull-Rad in schwarz-grau, relativ voluminöser Rahmen. Und ich meine, dieses Siegerfoto, ich glaube, er hat der Zabel im Sprint, glaube ich, geschlagen. Und da war dieses Red Bull-Rad.
Wir hatten Red Bull-Räder bei Wiesenhof. Aber ich bin nicht mit ihm da zusammengefahren. Ah, okay. Und ich meine, dieses, wie hieß das damals, Winfix Akut, das Team von Jochen Hahn ist dann, weil ich war schon bei Milram.
Ja.
Und das Nachfolge-Wiesenhof ist nicht mehr von Red Bull bei Rose da gesponsert worden.
Was hatten die danach?
Feld hatten die eine Zeit lang, glaube ich. Meine ich ja.
Geil.
Also es überschneidet sich alles so ein bisschen. Man begegnet sich immer wieder. Aber mit Gerald bin ich dann erst später in Milram ein paar Jahre zusammengefahren.
Ja, und dann... Ja, krass, ja klar. Milram, geile Zeit, Focus, Isalco, Max, Rad mit einer 10-fach
ja,
SRAM.
Aber so haben wir ja nicht angefangen. Colnago.
Colnago, mit der Shimano-Schaltung.
Wir hatten Colnago-Räder zum Anfang. Warum? Milram wollte gerne in den Radsport rein, aber damals war die Regelung noch so, dass die World Tour-Lizenzen oder wie sie damals auch hießen, GS1-Lizenzen, an ein Team gebunden waren. Stimmt, das heißt, du konntest diese Lizenzen kaufen. Domina Vacanze hat aufgehört, der Sponsor. Das heißt, das Management von Domina Vacanze war Inhaber dieser Lizenz.
Und Domina Vacanze waren diese mit dem Zebra-Logo, wo Chippo gefahren ist, meine?
Vorher, ja. Am Ende waren sie so rot-gelb, meine ich, gewesen.
Okay, also wo Chippo auch Weltmeister geworden ist, 2002, glaube ich.
Und das heißt, es war im Endeffekt, Milram kam in Domina Vacanze. Ja. Das heißt, wir haben sehr viel italienische Fahrer und italienisches Staff übernommen.
Petacchi am Rande so nebenbei.
Ja, ne? Petacchi ist zusätzlich dazugekommen. Ich glaube, der war vorher noch nicht, der war vorher Fasa Bortolo. Und deshalb sind wir auch die ersten Jahre in Milram unter einer italienischen Lizenz gefahren. Also wir hatten ja eine italienische Flagge. Wir waren ja eigentlich ein deutsches World Tour Team. Das hat sich dann nachher auch geändert, dass wir eine deutsche Lizenz hatten. Aber die ersten zwei Jahre italienische Lizenz. Und wir sind dann die bestehende Vertrag wahrscheinlich mit Colnago, mussten wir fortsetzen und sind die ersten zwei oder drei Jahre sogar Colnago-Räder gefahren.
Auch geil, was war C45-Rahmen oder wie hießen die, ne?
Wie sie jetzt heißen, weiß ich nicht, aber es war, war geil und ich war auch mal bei Colnago selber gewesen, habe Ernesto kennengelernt, die haben mir dann haben Maß genommen, weil ich wollte ein bisschen anderen Rahmen haben, ein bisschen mehr Slooping und hatte dann als einziger so ein ganz schwarzes Rad und das war schon geil. Also es war
ein Alu- oder Carbonrahmen?
Carbonrad, das war dieses gemuffte Carbon.
Dann haben die extra für dich dann die Rohrlängen angepasst und krass.
Ja.
Geil.
Aber war cool und auch da mal dann vorbeigeschaut zu haben und den Meister da persönlich über die Schulter geguckt zu haben. Und die haben halt wirklich da eine mega Lagerhalle, wo sie, ob sie es jetzt selber noch zusammen machen oder nicht, keine Ahnung, aber die haben die Maschinen da, wo sie es könnten.
Mhm.
Das war schon beeindruckend.
Geil. Bevor wir weiter mit deiner Karriere machen, machen wir einfach mal einen kompletten Sprung. Ich habe das Gerücht gehört, dass du Zimmernachbar von Bradley Wiggins warst. Kannst du das bestätigen?
Da machen wir jetzt aber einen sehr weiten Sprung schon mal in die Zukunft.
Wäre doch langweilig, aber, wenn ich das weiter runter. Wenn wir zu mir haben, kommen wir noch. Da kommt ja deine Sternstunde noch.
Ja, also, stimmt, ja.
Und
ziemlich lange Zimmerpartner von Bradley Wiggins gewesen.
Auch 2012 bei der Tour?
2012, ja. Also bei der Tour selber nicht, weil bei der Tour sind ja damals immer noch neun Fahrer gefahren.
Ja.
Und wenn du rechnen kannst, bei neun Fahrern hat einer das Einzelzimmer.
Und das hatte der Chef quasi dann?
Das hatte der Chef dann, weil, was ich auch total verstehen kann, weil wenn du in so einem Doppelzimmer bist, du musst ja immer, also entweder kommst du richtig gut klar und das funktioniert, aber sobald der andere mal schnarcht oder auch schon einmal 2011 in der Tour hatte ich jemanden, der jeden Morgen um 5 Uhr so ein menschliches Bedürfnis hatte und du wachst dann auf und
ich hatte im Trainingslager das menschliche Bedürfnis neben mir, der hat sich eine halbe Stunde rasiert morgens um 6.
Ja. So, in dem, dementsprechend ist natürlich, wenn du ein Einzelzimmer hast, dann kannst du ins Bett gehen,
total,
wann du möchtest. Genau. Und ja, insofern ist das schon eine gute Sache. Und da hat er das halt gemacht. Mit wem ich jetzt auf dem Zimmer war, wüsste ich gar nicht mehr. Aber
warum macht man Doppelzimmer? Also jetzt, Sky hat ja wahrscheinlich am wenigsten Geldprobleme gehabt zu dem Zeitpunkt. Es wäre doch auch finanziell möglich gewesen, 9 Einzelzimmer zu machen. Hat das,
da sind wir sogar nachher hingegangen. Echt? Und bei der Tour 2017 dann, hatten wir, war die Abfrage vorher, wer möchte Einzelzimmer, wer möchte nicht. Weil zum Beispiel gibt es auch ein paar Leute, die lieber zusammen wohnen. Gerade so die Kolumbianer, die haben so eher das Bedürfnis, zum Beispiel. Oder auch generell Südländer. Also ich will da jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Mhm. Aber es gibt halt Leute, die
ja klar, aber andere will einfach seine Ruhe haben abends.
Genau. Und ich habe dann auch,
ist doch auch lang,
ich habe dann auch gesagt, manchmal gehe ich um 9 Uhr pennen. Mhm. Weil ich einfach, wenn ich schlafen will, will ich schlafen. Ich bin eher so der Typ, der steht dann morgens früh auf und dann musst du ruhig sein und weißt du nicht wohin, wenn du da jemanden neben dir liegen hast. Insofern war ich bei Einzelzimmer sofort mit dabei. Also, aber keine Ahnung, warum wir vorher nicht dran gedacht haben.
Also Geld hat's nicht, also es war nicht eine Sparkost, wahrscheinlich bei anderen Teams, aber ich denke mal in der höchsten Klasse des Radsports, in dem höchsten Rennen, was es gibt, also da, ihr hattet doch teilweise nachher eigene Matratzen und hat nicht Richie Portman mit einem Camper übernachtet beim Giro und das wurde verboten?
Ja.
Irgendwie so, also Sky hat ja mit allem experimentiert, was Regeneration und Schlaf betrifft, also
ich könnte es dir nicht sagen, warum es...
Hey, danke, dass du jetzt sagst, ey, das ist Teambuilding, das bringt dich so eng zusammen, wenn du...
Keine Ahnung, vielleicht hat es zu dem Zeitpunkt, weil du musst ja auch erstmal auf so eine Idee kommen. Also, oder vielleicht war es eine Kostenfrage. Ich meine, auch wenn ein Budget hoch ist, irgendwann ist ein Ende erreicht. Keine Ahnung, damals war ich noch nicht im Management drin, darum bin ich da nur...
Also höre ich daraus, heute gibt es die Einzelzimmer immer noch?
Corona-bedingt gab es die dann bei uns... Und wir haben dran festgehalten, weil es halt wirklich meiner Meinung nach ein großes Performance-Benefit ist.
Ja klar, gerade bei, also eine Woche kriegst du dann irgendwie hin, aber 3 Wochen, selbst wenn es super gut, also nach 3 Wochen willst du auch mal alleine sein. Ne? Du bist ja, glaube ich, kommen wir vielleicht nachher zu, wenn du mal erzählst, wie so ein Tourtag aussieht, du bist ja wahrscheinlich nie alleine.
Ja, relativ selten. Also wenn du willst, halt auf dem Rad, dann wenn du alleine in die Spitzengruppe gehst zum Beispiel.
Oder guckt die Welt auf dich. Mach mal einen zweiten Sprung, Jupp, aber du hast Luft geholt.
Nee, mach du erstmal weiter mit Milram. Du hast ja das erste Programm, erstmal die Karriere, bevor ich dann
in die Einzelheiten
Verlauf, Vorbereitung und die Tour de France.
Dann kommen wir mal, dann habe ich ganz aktuell gestern ein Interview oder einen Ausschnitt des Interviews gelesen, dass Froome meinte, er ist... das aktuelle Jahr hätte er sich, was hat er gesagt, wie so ein Erstprofi-Saisonfahrer gefühlt, Neoprofi gefühlt. Und nächstes Jahr geht's wieder rund. Jetzt hast du ja mit ihm, lass mich kurz gucken, 2017 die Tour gewonnen. Das heißt, du bist schon mal so ein bisschen mit ihm Rad gefahren. Ja oder nein? Kann er das noch? Kann er das nicht?
Oh, es ist schwer.
Oder was sagst du? Bist ja ein bisschen näher dran als.
Also, es war ja sogar nicht nur die Tour. Sondern ich bin der einzigste Helfer, der das Triple mit ihm geholt hat.
Vuelta, Giro?
Also, wir Tour haben wir angefangen.
Stimmt.
Vuelta.
Ja.
Und dann noch den Giro 2018.
Krass.
Und das ist was ja gut, jetzt nicht so weit verbreitet oder nicht so, kannst du nirgendwo finden wahrscheinlich, außer wahrscheinlich nicht mal bei Google.
Doch, bei Wikipedia. Also, hätte ich ein bisschen besser geguckt, hätte ich es gesehen, weil da ist so eine Tabelle, wie du das,
aber
habe ich nicht drauf geachtet.
Aber, ja, es ist halt, es gibt von Helfern, wenn du das mal guckst, hab das irgendwann mal nachgeguckt, es gibt irgendwie nur 10 Helfer, die das mit ihren, also ich meine, es gibt ja auch nicht so viele, die drei Grand Tours hintereinander gewonnen haben, aber es gibt halt auch nur 10 Helfer, die dabei waren, so ungefähr. Also es ist schon eine coole Geschichte, auf die ich auch ziemlich stolz bin, so nebenbei.
Allein und, 3 Grand Tours am Stück zu fahren, jetzt unabhängig von mir,
das war auch so in meinem Kopf drin, dass ich das mal machen wollte in einem Jahr. Gut, es war jetzt nicht ein Jahr Kalenderjahr, aber wenigstens die hintereinander folgenden 3. Und zurück zu deiner Frage zu kommen, ich glaube nicht, dass er es nochmal schafft. Also, ich war ja damals noch dabei gewesen, nach seinem Sturz, also ich meine, der Sturz war mega krass, die Verletzung war mega krass und dass er da zurückkommt, richtig gut. Und das erste Trainingslager, was er dann mit uns gehabt hat, war auf Gran Canaria. Und wie er da gefahren ist, dachte ich, ey, der reißt dieses Jahr alles wieder um. So ungefähr. Also der kam zurück Und er war direkt auf so einem riesen Level. Also ich war beeindruckt, wirklich hammer beeindruckt. Nur ging es dann von diesem Level, und das gibt es wohl häufiger bei so Verletzten, dass du erst der Körper so zack wieder hoch, aber dann so richtig erholt hat. Also ich habe allergrößten Respekt davor, wie er dann gesagt hat, okay, ich verlasse jetzt. Zu der Zeit war es dann Ineos, weil ich habe halt Ambitionen hier in dem Team mit Bernal, der hat jetzt die Tour gewonnen und so weiter. Da sehe ich keine Chance, dass ich das nochmal mache. Also diesen Drive zu haben, den er hat. Er hat viermal die Tour gewonnen. Weißt du, viele andere würden sagen, ja komm, hier.
Ja, genau.
Ich gehe jetzt auf irgendeine einsame Insel. Wahrscheinlich kann er sich die sogar kaufen, so ungefähr. Und legt die Beine hoch. Und halt diese Motivation zu haben, diesen Spirit zu haben, dieses im Kopf zu haben, ich möchte eine fünfte Tour gewinnen. Und wenn das heißt, ich gehe jetzt, ich könnte hier eine gute Rente haben, so ungefähr, mach noch 2 Jahre, helf denen noch ein bisschen und so weiter. Nein, er geht zu Israel. Also das ist beeindruckend. Aber dieses Jahr, also von dem Level, was er hatte, ist er doch schon entfernt.
Ja, und die anderen werden ja nicht
vielleicht
schlechter, ne?
Kommt auch noch hinzu, und, ne? Genau, die anderen werden nicht schlechter. Und gerade die jungen Fahrer, die da jetzt hochkommen, das ist Hammer-Leistungsniveau. Und er wird nicht jünger. Vielleicht kann er mich überraschen. Aber ja, ich würde jetzt, ich würde jetzt nicht mein Geld drauf wetten.
Okay. Ja. Für den Jedermann jetzt die Frage, weißt du, was der 2017 für ein FTP hatte? Und was du für ein FTP hattest? Und dann noch beide Gewichte?
Nein. Weiß ich nicht genau. Eine Geschichte, die ich dazu sagen kann, ist, in der Tourvorbereitung, ich kann euch auch nicht sagen, in welchem Jahr das war, sind wir immer in Teneriffa im Höhentrainingslager.
Auf dem Tate da oben rum?
Du fährst ja runter.
Ah, okay, also
du fährst, es geht ja, du schläfst oben, du kannst aber im Training auch runterfahren. Sehr schöne Insel zum Trainieren. Und da gibt es einen Berg, der hat bei uns einen Spitznamen, der tut dir nichts zur Sache, weil da weiß eh keiner, wo das ist. Und wie er wirklich heißt, weiß ich auch nicht. Ziemlich steep, ziemlich steil in einem Ort hoch. Und wir fahren da halt hin und Trainer sagt halt, ja, das erste Mal fahren wir jetzt locker hoch. Ihr guckt euch den an und dann fahren wir da gleich halt Intervalle hoch. Wir fahren da locker hoch. Ja, allein schon da habe ich hier meinen FDP oder sonst irgendwas, sogar noch viel mehr, weil ich muss ja erstmal mein Gewicht da hochbringen. Also das war schon, der war so...
Wie lang war der Anstieg?
Circa. 20 Minuten sowas.
Ach, doch, ist das das Ding, was
ja, weil du so langsam warst.
Steil wird fast 20% raus.
Ja, es geht durch einen Ort hoch und du kommst dann auf...
Du warst schon mal auf Teneriffa?
Ich habe aber mal eine Dokumentation mit Froome gesehen. Hat er auf YouTube, hatte der, glaube ich, mal so 2, 3...
Du kommst oben auf der Straße raus, die dann, wenn du rechts abfährst, wieder durch die Lavafelder hoch zum Teide führt. Na, und also mein Effort danach war halt nicht viel schneller als das Angucken. Und Froome fährt da ungefähr den gleichen Wert hoch wie ich. Aufs Körpergewicht berechnet, hatte ich dann mal so ausgerechnet, dass ich halt, wie war das? Ich hätte halt, um genauso schnell zu fahren, 560 Watt im Schnitt auf 20 Minuten fahren müssen. Irgendwie sowas. Also ist schon ein Unterschied.
Und wo lagst du zu guten Zeiten bei 20 Minuten? Testsimulationstest?
Also ich bin schon mal einen 60 Kilometer Zeitfahren berghoch im Giro.
60 Kilometer?
Entschuldigung, 60 Minuten. Okay, 60 Minuten, 60 Minuten berghoch war es ungefähr. Da hatte ich so einen Durchschnitt von 460 Watt.
60 Minuten, also das ist ja diese wie heißt das, diese Stunde?
Stunde.
Wie heißt das? Hour of Power oder irgendwie sowas. Ne? Das ist ja, Alter.
460. Was hast du da für einen Durchschnittspuls dann? 180 oder was?
130 oder so. Nee. Wenn es in der dritten Woche war vielleicht, keine Ahnung.
Echt?
Nee, also,
geht nicht mehr viel hoch dann?
Nee, was ich da für einen Durchschnittspuls hatte, könnte ich jetzt nicht mehr sagen.
400. Und dann vor allem nicht 20 Minuten oder ja, mal -5%, mal ein bisschen hoch. Nein, nein, einfach fucking eine Stunde.
Boah.
Alter Verwalter. Ich glaube, mein bester 5-Minuten-Wert waren 405 Watt. Und da bin ich mir nicht mehr sicher, ob der Wattmesser richtig kalibriert war.
Also beim Jedermann wird ja ganz viel mit Watt.
Es geht ja nur um Watt, ne? Wir können ohne, geht
im,
nicht. Ne? Also
im Winter sind die FTPs auch sehr, sehr hoch.
Also höher als bei euch Profis. Ne?
Sind wir deutlich, ehrlich. Und dann im ersten Rennen in Göttingen meistens beim Hohenhagen dann weg.
Also wie bei Flumi nach der Verletzung ist das irgendwie immer in Göttingen das erste Rennen.
Du hast einen Peak im Winter und danach geht es auch beim Jedermann rapide runter. Ist wirklich so. Kriegt man das mit? So dieses Geschwafel von Jedermann als Profi.
Oder denkt man sich was?
Wenn man mal in der Trainingsgruppe unterwegs ist, weiß ich, wenn du mal locker lustig oder Bude oder was, bist du vielleicht mal mitgefahren, kriegt man dann das Geschwafel von den Jedermann-Profis mit, die sich da um Kopf und Kragen reden. Also ich meine, du wirst wahrscheinlich dann einfach unkommentiert lassen, aber...
Aber denkst du dir so, was labern die?
Kriegt man dann aber wie du ja sagst, also locker lustig, schon öfter mitgefahren, habe ich auch immer gerne gemacht, eigentlich im Winter mit dem Rad hin, mit dem Rad zurück und dann mit den Jungs und Mädels. Wir haben schon
mal Keks beim Sigi zusammen gegessen da.
Ja, haben wir schon.
Ja, du, Peter, ich, Carsten, wie hieß der Neuseeländer?
James.
Der war noch dabei, ich, dein Teamchef Jörg. Ich glaube, der Alex Krämer war. Ich war stolz wie Oskar. Saßen wir da. Wir mussten außen rumgehen, weil mit den Schuhen nicht durch, weil Sigis Frau da ein bisschen gezickt hat.
Ja, ich frage Sigi jedes Mal, wenn ich ihn wieder sehe, wann es wieder Kekse gibt. Also, es ist eine Reise wert. Ja, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir da übermäßig über Jedermann-Szene gesprochen haben.
Nee, die erzählen ja meistens von sich. Also, ungefragt. Du kriegst das ja ungefragt alles aufs Brot geschmiert. Genau. Aber ja. Mach du weiter.
Darf ich weitermachen?
Also Scharre mit den Hufen.
Die Leistungswerte haben wir. Was war das schlechteste Hotel in deiner ganzen Karriere bei einem Rennen? Und warum?
Wie erzähl, gesagt, was die war? Dürfen auch Namen genannt alles. Werden.
Ja, aber da gibt es zu viele.
Echt?
Ja, überleg mal. Ich bin 17 Jahre Profi gewesen.
Du hast im Schnitt 100 Renntage mehr.
Ja, ein bisschen weniger, okay. 90 ist schon viel, 70 bis 90.
Und davon sind wahrscheinlich
drei Viertel. Und du wechselst eigentlich jeden Tag das Hotel beim Rennen. Ja. Du hast manchmal Rennen, wo du die ganze Woche da bist, aber normalerweise so. Und irgendwann, also ich komme zu Hotels hin und denke so, oh ja, hier war ich schon. Ich wüsste nicht wann.
Ach, so krass ist das.
Ja, also so viele unterschiedliche Hotels.
Aber es hat noch nie gesagt, dass du irgendwo hingegangen bist und sagst, nee. Dann lieber.
Ich habe nicht die Wahl, ich habe keine Wahl. Wenn ich da nicht schlafe, was will ich machen? Ich muss da schlafen.
Wir hatten auch die Diskussion, wir haben natürlich genau darüber haben wir gesprochen.
Nee, und da gab's einige mit durchgehängten Matratzen. Du öffnest das Fenster und dir kommt eine Kakerlake entgegengesprungen oder was weiß ich was. Und wenn es nicht sauber ist, dann ist es halt so. Mhm. Da kannst du nichts ändern. Also,
aber Essen habt ihr.
Aber der Standard ist extrem hoch geworden mittlerweile. Ja, okay. Also es war so eher in den Jahren am Anfang, gerade dann so in Frankreich, ein paar Hotels. Muss ja auch vorstellen, und also ich sage das ja auch nicht, um jetzt hier einen Veranstalter irgendwie niederzumachen oder sowas, aber du musst ja auch vorstellen, da kommt ja nicht nur mein Team. Da kommen halt 20 Teams. Da kommt ein Begleittross. Da kommen alle, Presse. Die auf- und abbauen. Da kommt Presse und. Die Leute musst du ja auch erstmal unterbringen. Das heißt, manchmal, je nachdem, wo so ein Start und Ziel ist, fährst du ja auch noch eine Stunde oder zwei Stunden mit dem Bus und dann musst du am nächsten Tag auch wieder morgens zurückfahren und so weiter. Da erstmal adäquate Hotels zu finden. Und was Veranstalter probieren, ist ja schon, dass du hast mal ein schlechtes Hotel, dann hast du mal ein gutes Hotel, so eine gewisse Ausgleich und das Gleiche halt auch mit den Distanzen von Start zu Ziel, dass du halt nicht jeden Tag, also es gibt nicht, oder es sollte zumindest nicht ein Team geben, was jeden Tag 2 Stunden fährt, das andere fährt nur 10 Minuten.
Ach, das
Tag.
Wird von Veranstaltern gemacht, das ist nicht einfach so, hey, wir machen die Tour, da und da sind die Etappen, kümmert euch selber drum.
Nee,
zentral, ach cool.
Wird vom Veranstalter übernommen. Also du hast da, je nachdem natürlich, welches Team du bist, eventuell ein bisschen Mitspracherecht, aber wird vom Veranstalter übernommen.
Und umgekehrt, was war das beste Hotel? Ich habe eine Vermutung, also zumindest in welcher Region, aber wo du reinkommst, sagst, Alter, das ist doch krank.
Auch schwer zu sagen, ich meine, haben wir ja eben schon mit 19 im Hyatt, war schon mal nicht schlecht.
Wo der Udo immer noch lebt.
Ah, nee, der Hamburg, ne? Hamburg, wie heißt das Hotel? Wie heißt denn das?
Nee, weiß ich Adlon? Auch nicht.
Adlon? Nee, irgendwie irgendwas mit Wasser oder sowas. Keine Ahnung, such mal raus.
Aber wo du sagst, du kannst dir wahrscheinlich denken, was natürlich ziemlich im impressive, jetzt bin ich wieder beim Englischen, imposant, beeindruckend war mit Wiesenhof sind wir schon mal die Katar-Rundfahrt gefahren, was ja so der Klassiker war, Anfang des Jahres, Windkante. Mhm. Da gab es sogar mal ein Jahr, da sind wir schon vor Kilometer null auf der Windkante gewesen, den ganzen Tag irgendwas 130 Kilometer. Nur Windkante gefahren. Also du fährst halt in dieser Windstaffel, Kreiser, belgischer Kreisel, dann fährt eine Gruppe auf die andere auf und dann ist die Straße aber wieder zu schmal und dann hast du wieder die nächste Gruppe und du musst halt wieder versuchen, vorne mit dabei zu sein. Da bin ich die 120, 130 Kilometer mit 360 Watt im Schnitt durchgefahren. Also es war halt Anschlag den ganzen Tag. Du kommst dahin, also das war mit Wiesenhof damals noch.
Und die ganzen Klassiker-Teams wahrscheinlich.
Die ganzen Klassiker-Teams, aber du kommst dahin. Und du hast dann ja auch noch, mit Wiesenhof war ich noch relativ jung, hast du da die großen Teams, Phonak und sonst alle großen Teams da. Da bin ich mit Cipollini auch noch zusammengefahren.
Wo darf man ja heute auch nicht, wo ich gestern fand, sitzt der jetzt eigentlich? Weiß man da genau was?
Wir grüßen ihn mal, er hat vielleicht jetzt viel Zeit, Podcast zu hören.
Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall,
Bist du auch mit Tom Bohnen gefahren da?
Ja, mit Sicherheit, Tom bin ich ja noch länger zusammengefahren. Das sind ja so die gewesen, wo du dann als Junge, genau, jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte. Genau, Phonak. Du kommst halt dahin, und das ist halt wie bei einem Schülerrennen. Phonak stellt halt schon eine Stunde vorm Start ihre Räder an den Start.
Nur die Fahrer dann auch noch da stehen.
Ja, die stehen dann, auch immer im Start. Und dann ist natürlich, dann stellen die sich zu ihren Rädern irgendwann, aber jeder will ja natürlich in die erste Reihe.
Ja, klar.
Das heißt, irgendwann stand man dann wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, stand man dann 50 Meter vorm Start und alle kommen immer wieder von außen nach, weil halt dieses, du fährst halt dann hinterm Auto in die Neutralisation raus und dann geht's halt los. Und wenn du halt jetzt eiskalt sagen würdest, ja, easy und ich stelle mich jetzt hinten an, dann bist du weg.
Wie beim Jedermann.
Ja.
Wie beim Jedermann, ja.
Also das war schon als junger Kerl eine interessante Nummer.
Gibt es dann auch so Rivalitäten, dass sich einer vorne reinmogelt und dann gesagt wird, hier hinten rein? Oder so Ordner, die dann auch wie im Jedermann sagen?
Bei uns wird das krass reglementiert mittlerweile. Mit einem vorne rein steht
das
nicht mehr so.
Das war dann die Anfangsjahre, wo ich das mitgemacht habe. Später war das dann auch, dann haben sie halt direkt die Autos da hingepackt, dass du nicht mehr von außen dann vorbeigehen konntest und so weiter. Ist auch nicht bei allen Rennen so, weil meistens hast du halt eine lange Neutralisation, da kannst du noch nach vorne fahren. Oder es ist auch nicht so wichtig gerade mal. Aber Katar war, du wusstest halt, wenn der Wind bläst, dann ist er gleich Spaß angesagt.
War Katar auch dieses, irgendwas da in den Emiraten war doch, hatte doch ein Zeitfahren, wo ihr mit normalen Rennrädern immer gefahren seid. War das auch Katar oder war das?
Ab und zu hatten wir das dort, nicht jedes Jahr. Nicht,
okay, so.
Ab und zu hatten wir es mal und eigentlich sind wir jetzt vom Hotel dahin gekommen. Mhm. Das war natürlich dann da ziemlich beeindruckend zu
Premium.
Der Zeit.
Aber das Essen jetzt mal von den Hotels, gut oder schlecht, ihr hattet gute Teams oder große, ihr habt da nicht abends die Karte bekommen, heute nehme ich mal Wiener Schnitzel mit Pommes, sondern ihr habt dann da einen, der da, oder heute hat man vielleicht einen Foodtruck, aber damals sind die da in die Küche vom Hotel und haben gesagt, so, jetzt übernehmen wir, jetzt wird hier Pasta irgendwas gemacht, oder?
Auch nicht.
Nicht?
Also gibt es verschiedene Evolutionsstufen über die 17 Jahre.
Mhm.
Milram hatten wir keinen Koch dabei. Und das ist dann natürlich, du kommst zu einem Rennen, es gibt Länder, da ist das ganz gut, ganz abwechslungsreich, aber die Hotels, die kriegen von dem Veranstalter so eine Art Guideline genannt, so, hey, da kommen Radfahrer zu euch, Radfahrer brauchen Pasta, Radfahrer brauchen ein paar Proteine, also macht denen mal ein Chicken, ein Hühnchen und ein bisschen Gemüse dazu. Und dann passiert es halt, dass du halt zum Beispiel auch während einer Tour die erste Woche, die zweite Woche, die dritte Woche eigentlich hauptsächlich Pasta bekommst, Hühnchen und ein bisschen Salat oder Gemüse dazu. Und irgendwann kannst du es halt nicht mehr sehen.
Das glaube ich.
Also ich habe...
dann schmecken die Gels irgendwann schon wieder.
Ja. ich habe dann auch... keine Ahnung, was kannst du da machen? Nicht viel, aber dann isst du lieber ein Baguette irgendwann nur noch, so ungefähr.
Ich meine, das ist ja,
machst dir ein Omelette drauf mit Marmelade, auch wenn es sich ekelhaft anhört, aber das ist und ja, ein bisschen Nutella und was weiß ich nicht.
Ich kenne das von 2 Wochen Trainingslager schon, dass du in der 2. Woche am Anfang, ja, gesund Salat und ein paar Nüdelchen und in der 2. Woche hängst du morgens die Croissants mit Nutella rein, abends das Eis und ne, das ist ja...
Ja, ganz so extrem ist es nicht, aber...
Ja gut, bei euch wird ja auch anders drauf geachtet. Bei mir ist dann so, ach komm, ist egal.
Ja, aber ja, also es ist dann schon teilweise eintönig gewesen. Die Qualität über die Müllraumzeit des Essens wurde immer besser. Irgendwann hat die Tour auch selber Köche angestellt, die dann in den Hotels dafür gesorgt haben, dass die Teams ordentlich verpflegt worden sind.
Das macht die Tour, das macht die Teams gar nicht selber.
Doch, das machen die Teams selber. Aber für wo sie wussten, da ist ein Hotel, was jetzt nicht so gutes Essen hat, hatten die dann da so ein paar zur Verfügung, die dir dann... bestellen konntest oder die da hingeschickt haben, wie auch immer das war. Also das gab's so. Und dann ab Sky hatten wir immer einen Koch dabei. Am Anfang hat er noch in den Hotelküchen gekocht. Und ja, mittlerweile dann irgendwann kam der Food Truck, was eine ganz coole Sache ist. Wir haben einen mit so Pop-Outs an der Seite. Und das ist ein Essenssaal mit der Küche direkt dran.
Ach krass.
Das heißt, du brauchst jetzt nicht im Hotel, du weißt immer, der steht draußen auf dem Parkplatz und du brauchst die anderen Rennfahrer nicht sehen, was eigentlich auch ganz schön ist abends, weil du dann auch so ein bisschen mehr abschalten kannst. Also wenn du jetzt, es gibt ja so Rennen dann auch, wo du nicht alleine im Hotel bist, sondern dann sind dann da 10 andere Teams und dann brauchst du die anderen halt einfach nicht sehen, sondern hast nur deine Teamkollegen um dich rum und...
Gab es auch mal, wenn so 10 andere Teams, man hat sich im Rennen vielleicht nicht so gut verstanden, dass man sich dann da, keine Ahnung, auf dem Weg zum Klo doch mal so ein bisschen so Stirn an Stirn und...
Ja, jetzt...
dass man nochmal das Rennen Revue passieren hat lassen, vielleicht auf einer verbal etwas lauteren Ebene.
Hab ich schon mal...
gehört.
Gesehen, ja.
Ach krass, auch richtig Fäuste fliegen und
nee,
so?
Nee, Fäuste fliegen nicht, aber wo wir jetzt dann eben bei Katar waren... auch schon Ewigkeiten her. Ich nenne jetzt einfach mal keine Namen. Nö. Aber da kam halt einer in den Essenssaal und Katar in diesem Hotel waren halt alle Teams in einem Hotel. Und da kam halt ein spezieller Fahrer, der einen Sturz verursacht hat an dem Tag in diesen Essenssaal rein. Und da hat halt einer dann laut gerufen, hier, danke oder ja, nicht wirklich danke. Und ja, fast 90% der anderen Radfahrer haben applaudiert.
Oh, da hast du aber auch... Gut. Ja, passiert, gut, was machst du, ne, wenn es passiert ist?
Ja, es kommt drauf an. Also es gibt da ja Unterschiede. Es gibt passieren, kann es, aber es gibt halt Leute, die haben halt eine...
am Schellenbaum gewackelt.
Ja, die haben halt da eine, wie sagt man so,
Reputation
für...
Ah, okay. Ah, der schon wieder.
Ist
ein Wunder, dass diesmal gut gegangen ist bei dem. Ja, gibt's im Jedermann. Natürlich, selbstverständlich auch.
Manche Leute dürfen nicht zur Trinkflasche greifen im Feld. Dann ist es echt gefährlich.
Ja, aber das passiert mir ja auch. Oder ist mir auch passiert.
Aber du bist nicht, wir haben gerade noch drüber gesprochen, du hast in deiner Karriere nicht mit vielen Krankheiten, Verletzungen und Stürzen zu tun gehabt, oder? Oder ist das einfach nicht aufgefallen?
Stürze, ja, schon Stürze, klar. Also wenn du jetzt ohne Stürze durchkommen würdest, dann wäre schon ein Wunder. Mhm. Aber ich sag mal so, 1,94 Meter helfen, um ein bisschen den Überblick zu behalten.
Ja.
Das heißt, du kannst vielleicht auch mal schon mal eine Sekunde früher bremsen, als statt wenn du 1,60 Meter groß bist und den anderen nur auf den Puppes guckst. Dann fährst du doch eher mal in so einen Massensturz rein, denke ich.
Mhm.
Das ist das eine. Gute Rennübersicht ist das andere prinzipiell. Ich weiß oder wusste ganz gut, wo ich wann zu fahren habe. Aber nichtsdestotrotz ist es mir auch schon passiert, Teamkollege geht Flaschen holen, der kommt mit den Flaschen vorgefahren. Ich nehme die Flasche und dann hänge ich mich am Hinterrad meines Vordermanns auf. Nimm ja, bestimmt 5 Teamkollegen mit, aber auch noch 30 andere. Also da vor der Sache, wie gesagt, das kann passieren. Es passiert halt einfach, es ist Rennen fahren. Aber es ist halt, es gibt halt Leute, denen passiert es halt doch ein bisschen häufiger.
Sagt man, wenn da alle so liegen und so, also wenn da Leute krachen und so, sagt man so, ey, sorry, Jungs, scheiße so, ich hab's, ja gut, meiner, tut mir echt scheiße leid, aber.
Ich fahr euch wieder ran.
Ja, das kannst du nicht viel sagen. Ich meine, eigentlich wissen ja alle, keiner macht es absichtlich, ja. Vor allem unten liegen willst du nicht absichtlich.
Mhm.
Und heutzutage kannst du dann ja abends nochmal auf Social Media, hoffe, euch geht's allen gut, so ungefähr. Und
gibt es eine Tour-WhatsApp-Gruppe mit allen Fahrern?
Nee,
teamübergreifend?
Nee.
Irgendwie sowas, dass man so, keine Ahnung, dass der Prudhomme reinschreibt, so keine Ahnung, Siegerehrung, 16 Uhr. Nee. Ah, schade. Um die Details abzuschließen, weißt du, wer dein Teamkollege ist, neben dem du die meisten Nächte deiner Karriere verbracht hast?
Nee, keine Ahnung.
Also gab es nicht den einen, der über Jahre hinweg, wo schon quasi wie so wie ein altes Ehepaar, du rechts, ich links, du gehst zuerst auf den Pott, ich mach das und so? Oder wird das so durchgemixt?
Nee, das wird durchgemixt.
Wird das auch ausgelost oder findet sich das? Ist das wie so in der Schule, man wählt?
Bleibt immer einer übrig. Ist Wiggins übrig geblieben, weil er nicht so beliebt.
Ja, nicht wirklich ausgelost. Also klar kannst du jetzt, wenn jetzt da zwei super gut zusammenkommen, dann kannst du die natürlich schicken, wenn du denkst, jetzt aus meiner heutigen Perspektive, das passt soweit und dann kannst du sie zusammenstecken.
Wahrscheinlich auch sprachliche Barrieren, ne? Du sagst gerade in Kolberna oder so, dass die abends ja, mal nicht. Ja, da
gibt es genau so ein paar Sachen, kannst du da berücksichtigen.
Oder
ansonsten jung aber auch junge und alte zusammen, das,
die was lernen.
Das haben wir auch ganz gern gemacht und machen wir immer noch, klar, weil der Alte kann dem Jungen jetzt gerade so bei Trainingslagern und sowas. Mhm. Kann der Alte den Jungen, haben wir auch keine Einzelzimmer bei Trainingslagern, gerade aus solchen Aspekten. Ne?
Also habt ihr in Alcudia noch das Hotel, wie hieß denn das? Gegenüber vom Alcudia Garden, da war ich nämlich. Und da wart ihr immer gegenüber, wir wollten euch ja mal nachts besuchen, rabendicht. Fanden ihr in der Rezession nicht so lustig übrigens.
Ja.
Da
ja,
seid ihr noch?
Ja, da sind
habt ihr einen Keller noch und...
Aber nochmal zurück auf die, da wird wahrscheinlich auch geguckt, wer hat da Flausen im Kopf, dass man nicht zwei zusammensteckt, die dann die Nächte durchmachen oder ja, gibt es sowas
klar.
Nicht? Doch, ja, oder?
Guckst natürlich auch drauf, klar.
Warst du in Alcudia schon mal im Bananaclub?
Nee, kenne ich nicht.
Er ist Profi.
Ja, scheiße. Am Kreisel
beim Burger King. Wenn wir in Alcudia sind, ist normalerweise kein Bananaclub open.
Der hat immer offen. Ich glaube, Freitags oder Samstags, der macht relativ spät, halb zwölf auf. Aber Wochenende wirklich für die Einheimischen. Also klar, im Sommer ist das ne, für die Touris. Aber im Winter, also wir waren da mal Anfang, ja okay, für dich auch schon spät, Anfang März. Und da waren wir, wie ich nachher auf Bildern gesehen habe, also es ist vollends eskaliert, also komplett, richtig aus dem Ruder gelaufen. Aber auf Bildern gesehen, dass da irgendwie nur Spanier waren und wir zwei halt komplett am Burger King.
Wusste ich nicht, also dass er da... Dass der aufhat. Und ich dachte immer, Alcudia ist gewählt worden, weil da halt nichts
aufhat. Ja, im Vergleich zu dem, was da unten, also im Arenal oder so wäre. Wir können Santa Ponsa tatsächlich empfehlen, da ist gar nichts. Ist sehr, du warst doch auch da, ne?
Ich war auch da.
Stimmt, genau. Also sehr schön, aber da ist wirklich nichts. Also bis wir, also doch eine Theke hatten die, das war sehr lecker. Dann, klamottenmäßig hast du ja relativ viel mitbekommen, so die Evolutionsstufen der Klamotten. Gibt es irgendwas, was an Klamotten oder Ausrüstung früher besser war als heute, wo du sagst, boah, es wäre geil, wenn es die Regenjacke von Firma XY von 2004 nochmal gäbe, weil die einfach so geil war, da kommen die, oder ist neu immer besser?
Tendenziell ist das, was wir heute haben, ist ja, also damals, da sind wir ja noch mit flatternden Trikots durch die Gegend gefahren. Irgendwann kam dann die Aero-Revolution, wo ich dann das erste Mal so einen Einteiler bei der Tour anhatte, habe ich mir am Anfang noch ein Trikot drüber gezogen, damit das nicht so einteilermäßig aussieht, weil ich mich schon so ein bisschen geschämt habe.
Ja, geil. Also Style ist schon so ein Thema, auch im Peloton.
Ja, auf jeden Fall. Und dann wurde das ja mehr und mehr alles salonfähig und und dann irgendwann weißt du natürlich auch, was das für was das dir bringt, also was das ja, dass das jetzt einfach nicht nur schön oder auch nicht schön aussieht, sondern es hat ja wirklich Performance Gains, was du da, dass du da halt die eng anliegende Kleidung hast, den Aero-Helm aufhast und
Und vor allem, ihr habt ja nicht die, also wir machen das ja, weil die Profis das machen. Ihr habt ja nicht die angucken könnt, sagen, ach komm, die machen das, dann ist das cool. Oder gibt's dann, guckt man bei den Triathleten oder bei Skifahrern oder wer ist aerodynamisch, keine Ahnung, wo guckt man sich so ein bisschen?
Nee, also das ist ja gerade das im Hochleistungssport, wo wir ja eben auch schon mal bei den Zimmern waren und der Doppelbelegung. Mhm. Es ist ja dieses ständige Suchen nach den Prozenten, die du irgendwo machen kannst. Wenn ihr jetzt eine gewinnbringende Idee da für mich hättet, was man da jetzt verbessern könnte.
Prost.
Gleich, wenn das Mikro aus ist, sagen wir dir ganz viel. Jedermann hat nämlich ganz viel Meinung.
Dann,
Ahnung, aber viel Meinung.
Dann können wir das gerne adaptieren, weil ja, das kleinste Detail ist halt wichtig und das suchst du halt. Und das ist halt dann bei der Kleidung genauso. Dann, du kriegst halt Kleidung von deinem Ausstatter, dann wird da geguckt, was passt gut, was passt nicht so gut. Wir geben wiederum Feedback, ja, die zum Beispiel früher waren die Ärmel auch von Regenjacken. Das war wie ein Windsack, ja. Wie ein Müllsack, den du da anziehst. Du hast im Wind gestanden. Dann kam irgendwann die Gabba-Jacke.
Mhm.
Erfunden von meinem ehemaligen Teamkollegen Gabriel Raasch.
Echt?
Darum heißt er Gabba-Jacke, weil es sein Spitzname ist.
Ach.
Und das ging halt,
uns lernt man
da,
nichts,
ja. Da ging es halt dann darum. Das war damals, waren die Cervelo Testteam.
Mit Castelli damals zusammen?
Mit Castelli. Und es ging halt darum, Regenkleidung zu haben. Und er hatte diese Idee, die halt dann auch, okay, Katar ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber danach das Wochenende Omloop, Het Nieuwsblad und Körne, Brüssel, Körne, die du da fahren kannst, in der nicht kalt wird, aber die halt auch nicht wie ein Sack im Wind steht.
Mhm.
Und so kam dann halt die Evolution zu Aero-Regenbekleidung. Und dann gehen wir jetzt halt immer hin und sagen halt, okay, hier könntest du noch was wegnehmen und das ist zu unaerodynamisch zum Beispiel oder das und das. Und so geben wir halt auch als Fahrer ständig Feedback an die Hersteller, was man unserer Meinung nach besser machen könnte.
Hat der bei Castelli gearbeitet oder hat der das selber entwickelt und ist dann zu...
Nee, er hat es nicht selber entwickelt, aber er ist halt...
an den Hersteller ran?
Ein Hersteller arbeitet ja mit einem Team zusammen, um halt natürlich auch nah am Profisport, nah an den neuesten Ideen zu sein.
Das Cervelo Testteam hat das ja perfekt. Also
genauso haben wir, geben wir jetzt auch Feedback an BioRacer.
Mhm.
Was könnten wir unserer Meinung nach besser machen mit den Klamotten zum Beispiel? Und versuchen dann auch ganz, ganz neue Produkte zu entwickeln.
Okay.
Und genauso war das dann damals bei diesem Cervelo Testteam. Die hatten ein Meeting, Fahrer, einer von oder zwei von Castelli, was könnten wir besser machen? Und dann sitzt wahrscheinlich Gabba da, hebt einen Arm hoch und sagt, machen wir mal eng anliegende Regenkleidung und so und so stelle ich mir das vor, Gore-Tex-Material, wie auch immer.
Mhm.
Und so kam es zu einer Gabba-Jacke. Und das ist halt das, was halt den Profisport vorantreibt. Eine Meinung oder eine Meinung von ein paar Leuten und daraus entwickelt sich dann wieder was Neues und dann kommt halt wieder die Evolutionsstufe. Zum Beispiel arbeiten wir auch mit all unseren Herstellern ziemlich eng zusammen. Pinarello fließt einiges von unserem Know-how mit ein und was wir uns so vorstellen und so weiter. Genauso bei Kask, bei BioRacer jetzt.
Schon ewig, ne?
Ja.
Da habe ich doch immer, hatte nie einen anderen Helm, ne?
Noch nie einen anderen Helm, ja.
Ach, krass. Krass, ja, okay, das ist ja geil. Mit dem Gabba, ich war so verliebt in die Gabba-Jacke, das war, wann hat Ciolek, ich bin kein riesen Ciolek-Fan, also. Aber
Ciolek hat doch bei Ford gearbeitet, ne?
Ja.
Und ein alter Ford-Kollege, der auch schon in Rente ist, der hat mich ja mal gefragt, der hat ihm immer die alten Räder abgekauft. Der meinte, er hätte noch eins von ihm, das steht bei mir auch.
Aber,
auch,
hinter aber dir draußen.
Steht ja auch noch eins, da kommen wir gleich noch
aber zu. Aber draußen, ne?
Ja, ja.
Und trocken. Jürgen aber. Von Big Brother, Jürgen hat auch bei Ford gearbeitet.
Ja, Jürgen Milski.
Jürgen Milski. Krass, also das ist, die Gabba-Jacke, ich wollte die unbedingt haben. Ich habe dieses Mailand Sanremo tot geguckt, 10.000 Mal, wie die alle dann, bist du das damals gefahren, dieses Schnee?
Nee.
Wie denn mit den... Ja, dann war doch die Airsaver, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen kam auch irgendwie auf. Und,
aber ich bin ja sogar der Meinung, dass das Jahr danach noch kälter war. Nur da war halt kein Schneefall, da sind wir nicht angehalten.
Da war es nicht so episch wahrscheinlich dann. Also in den
Bildern, da war es die ganze Zeit am Regnen und es war kalt, es war echt kalt. Und wir sind dann über den Tokino-Pass drüber.
Mhm.
Oben hast du den Tunnel, dann fährst du Richtung Küste runter. Und es sieht nach Sonne aus und alle ziehen ihre Regenjacken aus, schmeißen die in der Verpflegung weg und dann wird es doch wieder kalt unten an der Küste und es fängt weiter an zu regnen und alle haben so dermaßen gefroren.
Was macht man dann, wenn so ein ganzes, also du kannst ja nicht 200 Leute zu den Teamwagen schicken. Also kann sich
also
ja
bei Ciolek, als er gewonnen hat, da haben sie es ja tatsächlich gemacht, dass sie den Busfahrern Bescheid gesagt haben, vom Tokino-Pass, wartet da mal, nimmt die Fahrer auf und haben dann ja nochmal angefangen.
Nee, ich meine, wenn die so, ihr fahrt runter in so einem Feld, alle ziehen sich aus, denken, geil, geiles Wetter und nach zwei Minuten so, ah, war eine scheiß Idee. Ich hätte gerne eine Regenjacke wieder. Keine Ahnung, Funk, hey Jungs, eine Regenjacke. Ja, und dann sagt der Teamchef, ey, du bist der Achte.
Ja, ich sag, ja, das ist tatsächlich eine tricky Situation, die ich als Radfahrer nie so wirklich wahrgenommen habe. Mhm. Weil du sagst halt, ich will eine Regenjacke und du erwartest dann, dass dein sportlicher Leiter kommt und dir eine Regenjacke gibt. Mhm. Jetzt im Auto, das ist das absolute Chaos da hinten. Wenn du halt, kommt ja drauf an, du fährst ja, du hast eine Wagennummer. Ein Tagesrennen geht die nach der Worldtour-Rangliste.
Ja.
Ansonsten kein Worldtour-Rennen wird die gelost. In der Rundfahrt nach deinem bestplatzierten Fahrer.
Ja.
Und wenn es dann anfängt zu regnen, ist das da hinten
Krieg,
ja. Also und dann musst du ja auch noch die Jacken währenddessen rausgeben. Du hast die ganzen Radfahrer um dich rum.
Dein Mechaniker hängt hinten im Kofferraum und sucht in den Rainbags raus, wer was hat. Ja. Vertut man sich da nochmal? Kriegst du dann nochmal eine S-Jacke oder eine XS-Jacke und sagst, ey Jungs, wollt ihr mich eigentlich verarschen?
Könnte theoretisch passieren. Da passiert wahrscheinlich eher der Fehler beim Regenjacken nach vorne bringen, weil wahrscheinlich, oder es ist ja so, es kommen ja nicht alle einzeln, im Normalfall nicht alle einzeln nach hinten, sondern du gibst einem 5, 6 Jacken.
Ah, und der
dann
verteilt
die dann. Und dann, du fährst halt nach vorne und du weißt halt nicht mehr, welche Jacke du wohin gesteckt hast.
Das steht auch nicht irgendwie am Arm drauf oder so. Oder?
Ja, es steht irgendwo drauf, aber versuch mal hinten im Kragen zu lesen, während der Fahrt im Rennen. Du kannst deine Hände nicht mehr bewegen. Du kannst froh sein, wenn du die Handschuhe oder die Regenjacke überhaupt noch anbekommst.
Aber es gibt ja auch ein paar Spezialisten, die dann ihre Regenjacke nicht irgendwie unter Trikot stecken, sondern wegschmeißen, ne? Sieht man ja auch schon mal im Fernsehen.
Ja,
oder
aber
ihre Weste.
Zu 99% hat er vorher gesagt im Radio, da hinten kommt jetzt gleich das Schild 30 Kilometer, meine Regenjacke wird drunter liegen. Dann nimmt der Teamwagen die auf.
Okay, die werden dann aufgesammelt.
Also wird nichts.
Aber oft stehen ja dann auch Fans da und dann wird es ja ziemlich
dann,
schwer.
Dann ist sie weg, oder? Dann ist sie weg, wahrscheinlich.
Gibt es dann auch auf den Sack nachher, wenn das mal so dreimal zu oft passiert?
Oder sagt dann beim nächsten Regen einfach,
hast du keine Jacke mehr, genau. Tut mir leid.
Ja. Muss ja selber eine kaufen.
Ja.
Haben wir einen Fanshop, kannst du bestellen? Oder, ja, aber im Prinzip, die Sachen werden alle, ja, Brillen sieht man ja auch oft, dass die weg, also, ne, aber die werden ja auch, natürlich sind ja kosten und Schweinegeld.
Aber warum schmeißt man Brillen weg?
Passiert aber so nicht so häufig.
Ich dachte, du berghoch.
War das nicht Kwiatkowski, der auch mal eine weggeschmissen hat, wo er nachher fast am Berg angehalten hat?
Er hat es mal gemacht, das war aber bei ihm eher so, ich bin am Limit, Kurzschlussreaktion, denke ich. Ich habe nie mit ihm drüber gesprochen, aber normalerweise schmeißt du Brillen nicht weg.
Ja.
Also es ist nicht so, dass wir unendlich viele davon haben.
Ja.
Habt ihr, auf der Seite, ich bin fast fertig, sollen wir das Rennen zu dem Fahrrad hinter
gleich.
Dir? Gleich? Okay,
gleich,
weil da habe ich viel. Dann springen wir an Anfang unseres Gesprächs zurück. Du fängst bei Milram an und du machst dein eigenes persönliches Sommermärchen. Im Jahr, wo ich in Deutz gestanden habe und Deutschland gebrüllt habe mit 18 Jahren, gewinnst du einfach mal rund um Köln. Ja. Mit 50 Sekunden Vorsprung. Solosieg. Was war, also,
war das geplant?
Geil. Nee, war nicht geplant. Eigentlich überhaupt nicht geplant, weil Erik Zabel und Alessandro Petacchi waren da. Vom letzten Berg ist es ein weiter Weg.
Was ist der letzte Berg bei den Profis?
Damals war es Beensberg.
Beensberg, okay.
Ja, damals war es Beensberg. Ist es ja noch ein weiter Weg, flach.
Das sind da so 20 Kilometer oder was? Bestimmt noch 25.
Ihr seid auch
Forstbach. Damals sind wir noch Runden gefahren.
Stimmt.
Wir sind über die Zoobrücke und was ist das dann? Deutzer Brücke?
Severins?
Severinsbrücke, ja, die, da, wo dann danach in den Tunnel abfährst.
Ich glaube, Severins.
Ja, wie auch immer. Also, es ist ein langer Weg.
Mhm.
Und eigentlich war klar, Petacchi und Erik Zabel sind die Captains. Und ich hatte bis dahin ein wirklich gutes Frühjahr. Muss ich sagen, du kommst halt da als deutscher Nobody in quasi ja ein italienisch bestehendes Team.
Mhm.
Und ich bin meine ersten Rennen in die Vuelta Andalusia mit Petacchi schon zusammengefahren. Und das war eigentlich ganz lustig. du bist dann da in dieser Truppe drin und klar, für Petaki wird dann halt, werden Sprints angefahren und einer muss dann ja die Ausreißer immer zurückholen. Ja, hier, mach mal. Habe ich den ersten Tag gemacht.
Du bist groß, du kannst treten.
Und da sind dann ein paar verschiedene Leute, auch Teamkollegen und andere Teams sind mit mir mitgefahren. Ich bin der Einzige, der von Start bis Ziel komplett durchgefahren ist. Und die anderen habe ich alle verbraucht, in Anführungszeichen. Und dann war schon so, oh, ja, nicht schlecht. Und das habe ich halt 5 Tage lang gemacht. Und dann war Petaki halt so beeindruckt, dass er gesagt hat, okay, dich will ich beim Giro mit dabei haben, was schon mal erstmal ziemlich cool war. Mhm, und dadurch hat sich dann mein Programm von so semi-okay zu ich fahre mal Tirreno Adriatico, Sanremo und so weiter geändert, was natürlich dann ziemlich geil war.
Das bestimmt aber dann auch, sag ich mal, einer, der ein Standing hat im Team, oder gibt er eine Empfehlung ab zum Teamchef und sagt,
gibt
zum sportlichen Leiter und sagt, würde ich gerne haben, aber der sportliche Leiter entscheidet nachher.
Ja, aber ja, genau so. Also ja. Ich meine, er hat ein Standing im Team, das ist ja sein Sprintzug, seine Leute, die für ihn arbeiten, da muss er ja ein gewisses Vertrauen drin haben. Und das war natürlich, also um dann zu rund um Köln zu kommen, war natürlich gut, dann so schöne Rennen zu fahren und da auch viel für Petaki arbeiten zu müssen, weil das gibt ja natürlich ein gewissen Rennhärte. So, also jetzt sind wir in rund um Köln. Ekliges Wetter, so leichter Nieselregen, nicht allzu warm. Und wir fahren aus Leverkusen raus und eine 35-Mann-Gruppe geht. Ich folge halt einfach und bin halt in dieser 35-Mann-Gruppe.
Und weißt du noch, wer dabei war?
Viele. Also
will man heute, nein, aber wenn der jedermann noch kennt. So.
Aber du hast versucht, das Feld wieder an die 35-Gruppe
Mann-Gruppe du fährst einfach, oder? Nee, einfach mitgefahren. Einfach, okay. Da fahren welche los und du folgst halt einfach. Und wir sind weg.
Und wer war dabei?
Ich weiß es nicht mehr genau. Es waren, das war ja am Ende.
Keine besseren.
Ja, das ist offensichtlich nicht.
Wir waren ja am Ende, waren wir ja nur noch 4 Mann übrig. Waren wir 4? 4 Mann waren wir übrig.
Wo verliert man die? Also ich kann mir
immer so. Und David Kopp war dabei gewesen für Geroldsteiner, aber Geroldsteiner waren noch mehrere dabei. Telekom waren einige dabei gewesen, Stefan Schreck meine ich, und also waren wirklich, also waren alle guten Teams, großen Teams waren in dieser Spitzengruppe vertreten. Ich hatte noch 2 Teamkollegen dabei. Und dann haben wir halt, oder habe ich gehört, wie sie hinten gesagt haben, wir fahren. Was für mich eine sehr gute Ausgangsposition war. Also die taktische Voraussetzung war dann, die versuchen, das Loch wieder zuzufahren. Der Rest, der noch hinten ist, für Petaki, für Zabel. Das heißt für mich vorne, okay, Jungs fahren hinten. Ich gucke nur, dass ich hier in der Kontrolle bleibe.
Das kriegst du dann auf Funk gesagt. Das kriege ich auf. Wir fahren, halt die Füße still.
Ja, ja, genau. Das ist, ist die beste Voraussetzung für mich da vorne. Mhm. Aber das muss ja trotzdem noch treten. Und das ist jetzt nicht so, dass ich dann einen Freifahrschein bekomme, sondern muss ja trotzdem noch auf 34 andere Fahrer aufpassen.
Ja.
Blöderweise, als das Rennen dann halbwegs schnell wurde, die ersten Selektionen passiert sind, ich weiß nicht mehr genau, wie der Berg heißt, Richtung Verpflegung hoch, habe ich gedacht, heute ist mein Tag, ich kann sogar in Kurven treten an einem Berg und habe mich lang gemacht.
Nein,
und
richtig aufgesetzt, richtig so
aufgesetzt, jedermann Move, Quatsch. Nein. Aufgesetzt, war auch noch nass, das heißt, wenn du einmal aufgesetzt hast, rutschst du dann eh weg. Mhm. Bin dann bis oben zur Verpflegung wieder rangefahren. Dann war eine Gruppe vorne raus. Dann habe ich halt meine 2 Teamkollegen verbraucht, die dann noch da waren. Habe ich gesagt, das müssen wir jetzt zufahren. Fahrt das bitte zu.
Du hattest auch schon das Standing, bei den Teamkollegen zu sagen, hey Leute, bitte, ihr fahrt mich jetzt ran, weil ich habe heute geile Beine, ich habe ein geiles Frühjahr,
ja.
Ich bin fit.
Ja.
Ach cool.
Und die machen das Loch wieder zu. Und dann kommen wir Bensberg. Ich folge einfach der Attacke. Wer auch immer, ich glaube, vielleicht Kopp war es. Und was halt das, also kein Telekom-Fahrer mit dabei gewesen. Das war es halt, war halt dann das Schwierige, weil die mussten natürlich wieder rankommen. Das heißt, wir mussten die ganze Zeit wirklich Druck aufs Pedal bringen. Wir konnten nie sagen, okay, wir machen das jetzt hier unter uns aus und kommen nach Köln rein. Ich attackiere relativ früh, bin alleine weg, werde von den anderen 3 wieder eingeholt und dann.
War ich auch scheiße, oder?
Und dann weiß ich, also ich bin eigentlich die ganze Zeit für den dritten Platz. Also ich dachte die ganze Zeit, ich will aufs Podium. Wir sind zu viert, ich will aufs Podium. Wenn ich hier Vierter werde, wenn ich bei meinem Heimrennen auf dem Podium bin, das ist eine geile Nummer. So, das war das Einzige. Ich habe nicht.
Aber was machen die hinten? Weil die sagen jetzt, wir fahren hier zu und du machst vorne Tempo, dass wir das Loch nicht mehr geschlossen kriegen. Ja,
bis dahin war vorbei. Also bis dahin war klar, die kommen nicht mehr wieder und irgendwann fahre ich dann natürlich auch vorne rennen.
Nur jedermann fahren zu, wenn der eigene Mann vorne ist.
Okay, ja, verstehe.
Und es kann auch eine Taktik sein, hinten zu fahren, um vorne freie Fahrt und ein bisschen
zu schonen.
Stimmt.
Und ich war mir halt sicher, ich versuche zu gewinnen, aber wenn das nicht klappt, weil es waren zwei Rabobank, ein Geroldsteiner, wird, wenn der Rabobank-Fahrer, die werden wahrscheinlich einen opfern, um den anderen wieder ranzubringen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall Dritter, weil den schlage ich dann im Sprint.
So das, Gedanken machst du dir beim Fahren?
Das habe ich mir da gedacht.
Aber nochmal kurz zurück. Du warst schon weg und ich hole drei wieder ein.
Nee, die drei, also wir vier waren zusammen. Wir vier sind am Bensberg weggefahren.
Ja.
Dann habe ich in Köln attackiert, bin weg gewesen.
Und dann haben dich die drei wieder auf.
Da habe ich dann die ganze Zeit gedacht, also Hauptsache ich werde Dritter. Natürlich, ich in dem Moment, wenn ich attackiere, versuche ich zu gewinnen, klar.
Ja, ja.
Aber das Wichtigste in meinem Kopf war, ich komme hier heute aufs Podium.
Ich verheize jetzt auf jeden Fall mit meiner Attacke einen von Rabobank.
Genau.
Das war, okay, das jetzt, war so jetzt
mein,
bin ich da, ja.
Das war so mein Gedankengang. Die kommen wieder ran.
Ja.
Dann war es ja so, wie ich mir fast gedacht hatte.
Du fährst dann aber
ich fahre dann.
Ganz kurz, du fährst dann ein Tempo bei 90%, 95%. Du fährst dann nicht all out, weil du weißt, die kommen eventuell nochmal und dann will ich wenigstens mit Windschatten noch wieder mitfahren.
Ja, so ungefähr. Und dann kommen die wieder.
Ja.
Und dann fahren wir über die, wahrscheinlich dann Severinsbrücke, fahren wir durch den Rheintunnel durch.
Ja.
Und die Kameras können ja da nicht übertragen. Die warten auf der anderen Seite.
Ja.
Und die drei kommen nur alleine raus, zumindest in der Kamera. Was ich gemacht habe, hatte ich schon wieder attackiert. Und die Kamera hat mich aber nicht drauf, wie ich aus dem Tunnel rauskomme.
Ja.
Und alle so, wo ist Christian gelandet? Also wo ist er jetzt? Und war dann alleine vorne. Und selbst da auf der Zielgeraden, die letzten 2 und 3 Kilometer, habe ich mir noch gedacht die ganze Zeit, ja, ich muss auf jeden Fall unter die ersten drei. Also ich gebe nur 90%, ich halte was zurück, wenn die doch noch mal rankommen.
Ja.
Und das war wahrscheinlich eigentlich mein Glück sogar, dass ich nicht sofort überpaced habe. Ich bin jetzt vorne, ich gebe 100%, dann schaffe ich es vielleicht gar nicht zum Ziel. Sondern weil ich die ganze Zeit diesen Gedankengang hatte, so und dann natürlich rund um Köln gewonnen zu haben, war der Hammer.
95% vom Kopf her? Also, sagst du, ich trete jetzt nur die, also wie gesteuert ist der Profi? Sind diese 95% wirklich, dass du im Kopf die Wattwerte hast, dass du weißt, was du jetzt trittst? Oder sagst du dir selber so, hey, komm, nicht alles. So
Körpergefühl, damals war Körpergefühl. Also
das damals, heute wäre wahrscheinlich wirklich so,
heute,
dass
heute,
einer im Ohr
heute
sagt,
wäre, 400 nee, Watt, oder? Nicht im Ohr, du weißt das. Heute, echt? Du weißt, was du gehen kannst. Und heute würdest du drauf gucken. Ich meine, wir sprechen von 2006. 2006 bis heute, was da an der Trainingssteuerung passiert ist.
Krass, ne?
Ist, also heute ist es so, dass wir oder sagen wir mal anders. Damals konntest du als Fahrer, der für sein Training selber verantwortlich ist, noch einen riesen Unterschied machen. Wenn du damals halt selber dir einen Plan machen konntest, wusstest, wie ich zu trainieren habe. Ich habe jetzt so und so viele Wochen Zeit. Ich mach mir den Plan. Ich trainiere dieses und jenes. Und dann konntest du halt selber dich richtig gut fit machen. Heutzutage kriegst du halt alles gesagt. Das heißt natürlich, die Leistungsdichte in der Spitze ist minimal. Plus, damals hatte ich sehr große Vorteile, weil ich halt sehr selbstständig bin. Und heute kriegt es halt jeder gesagt. Das heißt, damals, da gab es ja keinen Training Peaks, Two Days Plan oder sonst irgendwas. Da hast du nicht trainiert, wenn du zu Hause warst, hast du nicht trainiert. Konnte keiner kontrollieren. Okay, vielleicht hast du irgendwas in dein Trainingsbuch reingeschrieben.
Ja, komm, das hast du auch noch gleich, ne?
Genau, da habe ich noch Fragen gleich, aber bist du durch?
Nein, ich komme da noch die geilste Story, die ich überhaupt wissen will.
Komm.
Also, ja, ich will jetzt erstmal in 2010. Du fährst einen, ich glaube, 4 Profisieger hast du. Wenn ich das richtig, ich habe 4. Köln, deutscher Meister.
Bayern-Rundfahrt.
Bayern-Rundfahrt und Thüringen?
Ja, nee, ich glaube, da hört es schon auf.
Ja, aber ey, du bist einfach mal deutscher Meister. Das heißt, du hast ab dem Zeitpunkt immer unsere deutsche Flagge am Ärmel. Und bist halt quasi ein Jahr im deutschen Meistertrikot gefahren.
Ja, ja.
Geil.
Ja, war super. Ich war in dem Jahr mega gut drauf, das wusste ich. Also,
aber 2008, 2009, du warst, glaube ich, mal 19. der Tour, ne?
Ja.
Also bei deiner Größe und zu wissen, dass die Tour doch bergig zeigt, also ne, auch da, krass.
Ja, also ist ein geiles Ergebnis, was man so für sich selber
mega
hat. Das wird aber nicht so wirklich anerkannt in dem Sinne, dass darüber berichtet wird oder sowas. 2008 der Sieg der Bayern-Rundfahrt. Ich meine, deutsches, damals, gut, gab es noch die Deutschland-Tour, aber eines der größten deutschen Etappenrennen war eine mega Sache, wie das gelaufen ist. Die Woche drauf war ich 9. bei der Schweiz-Rundfahrt, wo es auch nicht gerade flach ist.
Das ist krass, ja. Und was ja auch die viertgrößte Rundfahrt der Welt ist, ne? Vuelta, Giro, Tour und Tour de Suisse?
Ja, Dauphiné dann noch.
Stimmt,
und
ja,
gibt es schon einige. Aber auch, also ich bin extrem oft Elfter geworden. Elfter bei der Baskenland-Rundfahrt, Elfter beim Amstel Gold Race, Elfter bei Gent-Wevelgem.
Das sind alles Rennen, wo ich dich jetzt gar nicht hingetan hätte vom
Bauchgefühl. Ja, das ist mein Problem, ich kann alles. Alles, aber nichts richtig.
Du bist auch, glaube ich, 2008 oder 2009, ich habe bei Pro Cycling Stats gesehen, bist du einfach, glaube ich, jeden Frühjahrsklassiker gefahren? Also der Großen, du bist, ich weiß nicht, Mailand-San Remo, müsste ich lügen, habe ich nicht mehr geguckt, aber Flandern, Paris-Roubaix, wo dann danach normalerweise die Jungs aufhören, bist du noch Amstel und Lüttich und dazwischen, ob du, Wallonischen Pfalz dazwischen, ne?
Was? Wie heißt Teil das Ding? Von Brabant?
Nein, der Mur de Huy
Flèche ist Wallon.
Flèche Wallon. Gefahren, das passt ja auch irgendwie heute so, es gibt so den belgischen Klassikerfahrer, dann gibt es die Ardennen-Klassiker, das fährt man doch nicht zusammen.
Ja, es gibt da schon noch welche, die das machen.
Okay.
Das ist halt einfach, ich wollte nicht einfach nur, also ich, eine Sache, ich wollte viele Sachen ausprobieren.
Ja.
Weißt du, es ist halt, du hast so dein Standardprogramm, du könntest quasi jedes Jahr das Gleiche fahren. Und wie wir ja gerade eben gesagt haben, eigentlich kann ich alles, aber nichts richtig. Mhm. Wollte ich halt einfach in dieser Zeit, gerade in der Milram-Zeit, ausprobieren, wo liegen meine Stärken. Mhm. So, und ich konnte halt einfach die Klassiker ganz gut fahren. Und ich wollte aber dann auch mal sehen, was ist denn jetzt bei den Ardennen-Klassikern möglich. Und das waren ja auch nicht so schlecht, die Zeit da.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und das ist halt einfach so ein Herausfinden, genauso wie ich halt auch versucht habe, mal immer wieder verschiedene Rennen, also dann bin ich halt mal eine Baskenland-Rundfahrt gefahren oder nicht jedes Jahr die Dauphiné, sondern auch mal die Tour de Suisse und so Geschichten, auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, um nicht einfach so dieses eine Standardprogramm zu haben.
Okay, aber das war schon selbst gesteuert, das hast du dir selber quasi in den Kopf gesetzt, überlegt und hast gesagt, Leute, das stelle ich mir vor,
natürlich
und
dann
das Team natürlich, jo, passt.
In der Absprache mit dem Team.
Genau.
Aber ja, gerade in der Zeit, 2007, 8, 9, 10, war ich ja so einer der Captains bei Milram, wo du dann doch schon als Captain relativ großes Mitspracherecht hast, was so deine Gestaltung der Saison angeht. Natürlich höre ich mir auch gerne dann Vorschläge an, wenn einer sagt, wie zum Beispiel viele haben mir immer gesagt, Paris-Roubaix, das ist dein Rennen, das musst du fahren. Ich hatte am Anfang, ich habe so diese Bilder im Kopf gehabt, Museov, Kniescheibe gebrochen hier, den da und so weiter. Ich hatte so einen mega Respekt vor dem Rennen.
Kann ich mir vorstellen. Ist man da auch richtig aufgeregt?
Und ich habe, ich bin ein, zwei Jahre bin ich die Klassikersaison ohne Roubaix gefahren. Da habe ich gedacht, nee, will ich nicht, mache ich nicht.
Bist du denn mal diese Junior-Version mit U19 oder so gefahren?
Nee, okay.
Aber das kannst du dir einfach aussuchen, sagst du, einfach möchte ich nicht und dann sagen die, okay.
Ja gut, da war ich vielleicht noch nicht Kapitän, aber wenn sie ja Ersatzfahrer haben und einer sich querstellt und gar nicht möchte, und dann habe ich das irgendwann mal probiert und ich fand es eigentlich mega geil. Also es ist ein geiles Rennen und bin dann auch so ein bisschen damit in Liebe gefallen.
Hast du auch mal geduscht da in den Duschen? Oder ist das nur
Ich habe da drin mal gestanden, aber ich habe selber da nie geduscht.
Okay. Duscht man da drin noch oder macht selbst der Profi heute noch Fotos da nur für, weil es cool ist?
Ja, manche duschen noch da, aber ich glaube, da muss schon ein besonderer Anlass sein, um da zu duschen. Also wenn du gewonnen hast, will ich da auch duschen, aber
sonst okay.
Also aber sonst, In meiner Vorstellung kommt da kaltes Wasser raus, ich weiß nicht.
Vor allem nach 260 Kilometern, ob Staub oder Matsch, willst du halt, glaube ich, egal was, willst du.
Ja, da bist du manchmal meistens auch nur noch froh, wenn du in deinem Bus sitzt und dein After-Race-Selfie schießen kannst, wie du wirklich aussiehst. Aber ja, Roubaix ist zum Beispiel, ich meine, das ist halt, wenn du dieses zu diesem Velodrom hinkommst, das ist halt eines dieser Klassiker, Monumente des Radsports, was du halt, wo halt eigentlich jeder versucht durchzufahren, kackegal, wie weit du zurück bist. Mhm. Das ist halt, und dann kommst du halt auf dieses Velodrom, darfst da noch deine anderthalb Runden fahren. Das ist halt eigentlich genau das Gleiche wie zu einem Champs-Élysées zu kommen. Und du weißt, ist egal, es ist total egal, ob das eine gute oder schlechte Tour de France war. Dieses Gefühl da, um Champs-Élysées rumzufahren, zu wissen, ich habe das jetzt geschafft, abzuhaken, dieses Gefühl, und genau das Gleiche, du kommst nach Madrid rein.
Ich kann fragen,
oder
Giro und Vuelta das Gleiche?
Giro ist halt ein bisschen anders, weil es jedes Mal woanders. Stimmt. Da gibt es nicht mehr diese Standardrunde. Am Anfang war das ja noch Madrid gewesen. Madrid.
Madrid oder Mailand?
Mailand.
Italien,
und
genau.
Irgendwann war das mal, also das fand ich schade, als der Giro mit einem Zeitfahren geendet ist.
Die Vuelta?
Giro auch.
Fährt die Vuelta nicht mittlerweile in Madrid durch diese Zeit? Giro, du hast vollkommen recht. Bernal im Zeitfahrrad.
Ja, es ist schon öfter passiert, aber auch 2019 in Verona. Ich meine, war dann ganz schön. Du fährst da durch dieses Kolosseum durch und so weiter, aber es ist halt einfach nicht dieses gleiche Gefühl, als wie du da deine Ehrenrunde drehst und danach wird ein bisschen ordentlich Radrennen gefahren zwar, aber es ist halt einfach nochmal ein anderes Gefühl, als da alleine auf dem Zeitfahrrad durch dieses Kolosseum durchzufahren. So, ja, okay, das war's jetzt.
Das vorher, du machst dir alleine warm, ne, dein Programm und machst da deinen Kack quasi und stärkst. Und dann 2010.
Aber, Roubaix, wie lange vibrieren die Hände danach?
Ich habe da nie so Probleme gehabt.
Also weil, das Lenkerband, dicke Handschuhe?
Nee,
oder?
Eben nicht.
Elastomere?
Elastomere.
Ja, bauen wir ein. Specialized
hatte doch auch. Ihr hattet doch hinten die Federung.
Wir hatten hinten die Federung. Wir haben sie auch mal vorne probiert. Ein Jahr. Nee, weil ich nicht so viel verändere.
Ganz normal.
Ganz normal. Setup. Also auch kein. Also meine Meinung ist, du kriegst mehr Probleme, desto mehr du veränderst. Wenn du halt.
Weil du es nicht gewohnt bist.
Genau, weil wenn du jetzt halt diese Gelpads da einbaust, Doppellenkerband, andere Handschuhe fährst, sonst irgendwas, da veränderst du den Kontaktpunkt mit dem Rad. Wo hast du die Hornhaut, wo du jedes Mal dein Rad anfasst?
Stimmt.
Insofern ist meine Meinung, desto mehr du veränderst, desto unterschiedliche Kontaktpunkte kriegst du und da wirst du dann auch Probleme bekommen. Und deshalb habe ich da nie großartig was verändert.
Welche Reifenbreite bist du gefahren? Weil du kamst ja noch aus einer Zeit, da ist man, heute fährt man durch 32 mittlerweile, ne?
Ja. Und die meisten Jahre sind wir 27er gefahren.
Ach, doch so breit?
Ja.
Passen die in die, ich guck mal hinter dich, passen die da rein?
In das Rad passen sie nicht rein. Deshalb haben wir ja ein extra K-Modell gehabt.
Ah, wo dann echt extra breiter war. Ah, okay.
Ja.
Cool. Ja, und dann 2010 deutscher Meister und du wolltest nach Australien wechseln.
Ja, genau.
Jetzt, das will ich mal wissen. Ja, Team Pegasus, was ist da passiert?
Ich wollte nach Australien
wechseln. Du warst schon Gerüchten zufolge in Australien.
Ich war da schon, genau. Ich hatte schon ein Trainingslager da gemacht. Wir waren
mit Robbie McEwen.
Wir waren im November, in den Dezember rein, hatten wir zuerst unser Teamtrainingslager. Wir hatten Räder.
Welche Marke? Das ist
Scott-Räder.
Hat das Team irgendwas mit dem Scott Mitchell danach zu tun gehabt?
Nee.
Okay,
nee.
Weil auch Australien oder Orica oder so.
Nee.
Okay.
Damit hat das nichts zu tun gehabt. Und dann haben wir halt, gut, wenn wir jetzt um die Jahreszeit einmal in Australien sind, dann hängen wir noch ein paar Tage dran.
Ja.
Das war auch eine eigentlich ganz illustre Truppe da. Hast ja schon gesagt, Robbie McEwen. Zwei, drei Jungs von Milram sind mitgekommen, Markus Eichler und Thomas Rohregger, dann Bobby Traxel, der auch schon mal Köhne-Brüssel-Köhne gewonnen hat, Daryl Impey, der danach noch wirklich eine sehr, sehr gute Karriere hingelegt hat, Swain Tuft und also da waren einige gute Fahrer.
Und die waren alle da unten, ja, neues Team, geil. Und ja, die beschnuppern sich und lernen sich kennen und jeder hat eine Story. Und
genau, und die Idee war, World Tour oder mindestens pro-kontinental zu werden. Was mir persönlich eigentlich ganz egal war zu der Jahreszeit, weil viele Teams gezeigt haben, dass du auch als Pro-Kontinental-Team, was dann heißt, du kannst dir so ein bisschen, wir haben ja ein gutes Team gehabt und die Organisatoren würden ja einen Robbie McEwen und so einladen zu den wichtigsten Rennen. Ich meine, der war grüner Trikotgewinner und so weiter. Das heißt, du würdest einiges an Wildcards, denke ich, hätten wir bekommen. Insofern war das für mich jetzt nicht so das Thema, ob wir jetzt World Tour oder Pro-Kontinental werden. Dann war es so, dass wir die World Tour-Lizenz nicht bekommen haben und dann hat sich der Finanzier zurückgezogen.
Und aber da, zu dem Zeitpunkt, wo du das mitbekommen hast, warst du schon wieder zu Hause?
Da war ich schon wieder zu Hause.
Und dann, weiß ich, gab es 2010 schon WhatsApp oder kriegst du eine E-Mail so, ey, klar, wir haben einen Vertrag. Also erstmal, du bist von Milram, hat sich Milram damals aufgelöst?
Ja, weil
okay, du musstest ein neues Team, aber du hast gute, erfolgreiche Jahre gehabt, du warst deutscher Meister und dann sagt dir einer kurz vor Weihnachten, war doch, ne? So Dezember oder
ja, wann? Es war Anfang Dezember. Es war noch ein Stückchen bis Weihnachten. Es war dann schon eine harte Zeit.
Wenn da kommt eine E-Mail, oder wie ist das?
Ja, es gab schon Gespräche und verschiedene Ideen, wie wir das vielleicht doch noch in Gang bringen könnten. Hat aber dann alles nicht funktioniert. Und dann war halt klar, okay, das wird nichts. Und von dem Zeitpunkt an, da konntest du dich um ein neues Team kümmern. Meisten Fahrer haben Management, hatte ich auch zu der Zeit.
Okay.
Die haben sich dann darum gekümmert, die haben mit den verschiedenen Teams, die noch so in Frage kommen, haben die halt gesprochen. Und eins der Teams war dann tatsächlich Sky gewesen. Und als dann die Anfrage kam von meinem Management, so, ja, was hältst du davon? Und so, ist okay, können wir machen.
Aber Sky gab es seitdem?
Gab es ein Jahr. Und
kein deutscher Fahrer da, nichts?
Kein deutscher Fahrer. Ich weiß selber, ich bin bei den ersten Rennen da in diesem neuen Truck gewesen mit den Sideouts. Das war ja was kein anderes Team hatte. Und habe da vorgestanden, haben wir gefragt, ob wir mal reingucken dürfen, so ungefähr. Also war schon interessant.
Kanntest du Fahrer? Also beim ersten Teamtreffen hast du gesagt, hey, wir kennen uns oder ist das
so? Ja, man kennt sich, aber ich hatte keinen Best Friend da oder sowas. Und dann war halt, ja, kannst du dir das vorstellen? Warum nicht? Team ist Team, ungefähr.
Und ein bisschen Zeitdruck wahrscheinlich auch, ne?
Ja,
muss man ja fairerweise sagen.
Und ja, dann ruf mal Dave Braidsford an und dann habe ich mit dem telefoniert am 24.12. und hat dann gesagt, ja, kannst bei uns fahren.
Du bist in Rheinbach unter einem geschmückten Weihnachtsbaum, nimmst dein Handy in die Hand und telefonierst einfach mit Sir Dave Braidsford, glaube ich.
Damals weiß ich nicht, damals war es noch nicht Sir Dave Braidsford. Ich habe in Rating unterm Weihnachtsbaum gesessen, weil da meine Frau her ist.
Okay. Und dann rufst du, dann sagst du, hey, Christian speaking, hi. German Championship.
Er hat mich ja erwartet.
Ah, okay.
Also wenn mein Management mir sagt, ruf da mal an, dann ist das quasi ja schon, die wissen Bescheid und das ist alles mehr oder weniger.
Aber ausgesagt, nicht so,
Interesse ist
heute
da.
Was
Interesse ist da, die müssen dann ja auch einen Platz zu der Jahreszeit haben. Viele Teams sind ja auch zu der Jahreszeit schon voll.
Jetzt meine ich mit dem, die Zeitdruck ein bisschen, also für dich war auch ein bisschen, du wolltest ja wahrscheinlich, du hattest ja nicht vor, ab 1.1. mehr Metallbauer zu werden. Dein Plan war wahrscheinlich, läuft gerade ganz gut und ich habe halt noch...
Ja, natürlich, ich wollte auf jeden Fall schon weiterfahren und wäre es halt nicht World Tour gewesen, wäre es halt auch irgendwo anders gewesen. Also es war halt das Glück, dass das Team Interesse hatte. Es gab einige Leute in dem Team, die ich kenne, aber nicht von den Fahrern, sondern zum Beispiel vom Staff. Mein Servais Knaven war, mit dem bin ich zusammengefahren bei Milram. Der hat dann 2010 aufgehört, ist direkt sportlicher Leiter geworden.
Ist der schon so lange?
Ja. Und ist dann sportlicher Leiter bei Sky gewesen, beziehungsweise war der dann seinen ersten Winter da. Ein ganz großer Fürsprecher war wohl Sean Yates. Der hatte schon so diese Idee im Kopf, also es ging ja darum, den britischen Toursieger hervorzubringen. Das war ja das Team Sky, ist an die Presse getreten. Wir kommen 2010 und wir werden in 5 Jahren den ersten britischen Toursieger herausbringen. Und Sean Yates, sportlicher Leiter damals, als er gehört hat, ich bin wieder zu haben, hat ja schon diese Idee im Kopf gehabt, 1,94 Meter, Windschatten wie ein Traktor und kann aber auch noch ganz gut treten.
Brauchen
das wir. Ist eigentlich der Mann, den wir vor Bradley setzen. So, das kann der. Das, okay. das muss er können. Und ja, so kam das halt dann, dass dann ein paar Leute auch waren neben Sir Dave Brailsford, oder damals ja noch nicht Sir, die halt die Idee hatten, das könnte ganz gut funktionieren. Und ja,
offensichtlich hat es ja, ne? Du hast nicht 10 Jahre.
Am 24.12. hat er dann halt, haben wir über den Vertrag gesprochen und zugestimmt und dann hatte ich ein schönes Weihnachtsfest.
Und dann, ja. wann bist du denn das erste Mal?
Sektkorken auf.
Wie sieht das dann aus, so klamottenmäßig? Kriegst du dann am 1.1. ein Paket mit Sky-Klamotten oder fährst du dann dahin?
Ganz,
oder?
Ganz so schnell geht es natürlich nicht. Ich bin dann direkt im Januar zum ersten Trainingslager. Mhm. Natürlich habe ich dann im Dezember nicht die optimale Vorbereitung gemacht. Du kommst aber trotzdem in das Januar-Trainingslager und möchtest allen erstmal zeigen, dass du gut Radfahren kannst. Und Klamotten habe ich erstmal natürlich keine deutschen Meisterklamotten gehabt. Das dauert ein bisschen das Herstellen.
Deutsches Meisterrad, ne, habe ich gesehen. So ein weißes Pinarello.
Ja, ja, genau.
Geil, ist aber richtig.
Das dauert natürlich dann aber auch was.
Aber wie schnell geht das dann, dass du, wie viele Räder hat man zu Hause? Ein Zeitfahrrad und ein normales Fahrrad, ein Trainingsrad und ein Zeitfahrrad hat man immer zu Hause.
Ja.
Und zu den Rennen fährst du ja hin und da bekommst du dein Rennfahrrad plus eins auf dem Auto plus eins im Lager, sag ich mal.
Du bekommst, also zu Hause hast du richtig gesagt, Zeitfahrrad und ein Trainingsrad. Dann, du kommst zum Rennen, du hast dein Rennrad, mit dem du Rennen fährst. Du hast ein Ersatzrad auf dem ersten Auto, du hast ein Ersatzrad auf dem zweiten Auto bei Rundfahrten.
Ja.
Wir waren eins der ersten Teams, die mal mit angefangen haben, beide Autos mit kompletten Ersatzrädern zu bestücken, weil es können ja auch mal zwei Räder kaputt gehen. Du siehst das heutzutage noch oft in kleineren Mannschaften, dass wenn jetzt einer in der Spitzengruppe ist, dann müssen die erst das Rad von Auto 1 auf Auto 2 machen, dann fährt halt ein Auto mit einem Rad nach vorne.
Mhm.
Hat ein paar Nachteile. So können wir von Auto 1 zu Auto 2 auch manchmal tauschen, wenn was kaputt ist. Auto 2 hält dann an, versucht es wieder zu reparieren und kommt dann halt wieder in den Konvoi irgendwann. Und genau.
Ja,
und das und dann Ersatzmaterial hast du halt im Truck natürlich noch ein paar Rahmen, wenn was kaputt geht und Teile und so weiter und so weiter. Und nochmal ein Zeitfahrrad, wenn ein Rennen
aber,
ist.
Aber nochmal zurück. Du hast am 24.12. dem Kollegen gesagt, alles klar, ich bin dabei, eingetütet.
Dave, come on.
Du gibst mir 3,50 € und ich fahre für dich Fahrrad. Steht dann irgendwann ein Karton bei dir vor der Tür mit dem Fahrrad? Kommt da einer mit dem Auto vorbeigefahren? Musst du irgendwo hinfahren, das Fahrrad holen? Wo ist der
Sky Service Code wahrscheinlich? England,
Belgien,
oder?
Ne?
Belgien.
Also gar nicht so. Also
gar nicht so weit, aber das habe ich da. Das Rad war.
Dann haben die, glaube ich, extra gemacht in Belgien, weil die dann möglichst kurze Anfahrtswege zu allen entscheidenden Rennen haben.
Du
oder?
Bist relativ zentral für ganz Europa in Belgien.
Stimmt.
Viele Teams haben da ihren Service Code. Tatsächlich.
Wobei Highroad hatte ihn noch hier
aber,
auf der Stadtbach, ne?
Rad habe ich im Trainingslager direkt gehabt. Weil
im Januar dann?
Im Januar direkt, als ich da angereist bin. Ich habe mein altes Rad nur für die Maße mitgenommen und bin dann mit dem Trainingsrad direkt nach Hause geflogen. Der Mechaniker war auch bei Milram gewesen. Der ruft mich an und sagte: Christian, schön, dass du da bist. Ich mache dir ein 57,5 fertig. Sag ich, wie 57,5? Passt nie im Leben. Du weißt ja, ich bin bis jetzt immer 60 gefahren. Nee, vertrau mir, bei Pinarello passt das. Ja, und das hatte ich dann direkt. Also, ja.
Ihr hattet auch diese Pro-Vorbauten in 1 mm Abständen, ne? Habe ich mal in irgendeinem Video von Sky Tour-Bus-Video, dass da irgendwie 123 mm Vorbau oder 122.
Nein, nicht? Also ja und nein. Also wir haben jetzt nichts explizit die Vorbauten in verschiedenen Längen fertigen lassen.
Die hat Pro so?
Nein, sondern alles hat Toleranzen. Und wir sind halt einfach hingegangen und haben halt alles genau ausgemessen.
Ah.
Und deshalb stand halt drauf, wie lang der genau ist.
Und dann gibt es Fahrer, also ne, was gibt es? 110, 120, die Freaks von 130, also im Jedermann, also wenn du ein normales Rad kaufst, so, ne?
Und der Fiets fährt 140.
Manchmal, wenn ich Bock habe. Ja, das sieht geil aus. So, aber gibt es dann wirklich Fahrer, die sagen, ja, ich hätte gern 121?
Nee, es ging eher darum, um die Position von Rad 1 auf Rad 2 auf Rad 3 hundertprozentig zu haben.
Also die Toleranzen auch vom Rahmen und
ja, ja, so um halt einfach, also dass du halt, wenn, dann auf jeden Fall den gleichen Vorbau wieder hast.
Okay.
Also, weil es gibt halt Fahrer, die sind feinfühlig und es gibt halt Fahrer, denen kannst du eine andere Rahmengröße hinstellen, die würden es nicht merken.
Okay, ja, 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 da gebe ich zu.
Bist du feinfühlig oder eher?
Ich bin eher so, ich bin in der Hinsicht eher abergläubig. Andere. Ich brauche nicht alles zu wissen. Zum Beispiel, mir ist einmal die Schuhplatte losgegangen und seitdem, sobald ich es im Kopf drin habe, muss ich meine Schuhplatte kontrollieren. Das heißt, in regelmäßigen Abständen würde ich halt checken, dass meine Schuhplatte immer noch fest ist.
Was fährt ein Christian Knies für Pedale?
Gelbe Shimano.
Ganz normal.
SPD-SL.
Ja. Ja. Manchmal schwarz, ab und zu, manchmal rot. Also rot hatte ich eine Zeit lang, irgendwann bin ich dann zu gelb gewechselt.
Blau noch nie?
Nee, blau mochte ich nicht.
Okay, weil das ist ja schon krasser.
Nee, und dann noch die andere Sache ist, irgendwann kam ein Mechaniker mal morgens an und sagte, hey, wir haben deinen Rahmen gewechselt, gestern war irgendwas kaputt gewesen. Sag ich, will ich gar nicht wissen. Du hast die Maße, du machst das Ding, wenn ich weiß, dass du den gerade erst zusammengebaut hast, dann habe ich wieder Probleme und denke halt, da könnte sich eine Schraube lösen, so ungefähr.
Echt, sowas denkt man? Wir hatten gerade eine Riesendiskussion in unserer Jedermann-WhatsApp-Gruppe. Du kriegst das neue Rad, hättest du gemerkt, ob du 175 oder 172,5 Kurbel am Rad hättest? Hättest du das sofort gemerkt oder meinst du, dir wäre es nicht aufgefallen?
Nee, ich glaube, es wäre mir nicht aufgefallen.
Bin ich auch felsenfest überzeugt.
Bin ich auch felsenfest?
Zweieinhalb Millimeter.
Also das ist ja also, im Prinzip, fahre ich ein dickeres Sitzpolster oder nicht, ne?
Oder ist die Pedalplatte ein bisschen abgeschürft?
Ja, und es gibt ja auch noch andere Sachen. Neuer Sattel, alter Sattel. Weißt du, du kriegst ein neues Rad, dein alter Sattel ist halt schon wie so eine Hängematte, irgendwann eingesessen und du hast halt einen neuen Sattel drauf und du bist dann halt wieder direkt ein Stückchen höher.
Steigst du morgens oder abends aufs Rad, ne? Also du bist ja auch selber.
Bei uns darfst du ja Namen nennen, Kollege Maxi bei uns
sagte,
nee, merke ich sofort, wenn ich das ganz anders und Kraft übertrage.
Der wird eine 160er-Kurbel nicht merken.
So ist der Jedermann, wirklich, Christian. Dann sagen die ernst. Und da habe ich ihm gesagt, da würde ich eine Wette machen. Ich baue dir drei Räder auf und dann testest du von 165 bis 172,5 bis 175.
Ich mach 180
drauf. Und dann will ich, nee, dann machst du alle gleich und dann sagst du mir so, welche war. Und dann sagt er, der hat die 160, der hat die, und dann sind sie alle 175.
Ist wie früher beim Rauchen. Lucky so Marlboro, auf gar keinen Fall.
Pilz und Kölsch.
Ich trinke nur früh. Der Rest schmeckt scheiße. Im Leben nicht.
Ja, ja. Nee, aber das ist jedermann. So, hast du jetzt endlich
ich bin fast zu Ende.
Ja, ist auch erst 1:40.
Ich muss auch ganz dringend
pinkeln. Ich habe gleich noch 5 Minuten.
Ich muss halt richtig hart pinkeln gleich. Zum Rennplan, so kommen wir ja gleich. Weißt du, Belgien, Frühjahrsklassiker, da fährt man ja, also sehr oft fliegst du, wahrscheinlich sehr oft in Köln-Bonn wirst du wahrscheinlich noch mit Handschlag begrüßt am Flughafen. Oder ist das dein Flughafen, ne? Also,
wo fliegst du? Ja, gut, ich habe das Glück ja, dass Köln, Düsseldorf und Frankfurt, ne? Also ich meine, Frankfurt ist jetzt auch nicht so weit. Also wenn du jetzt dann sagst, Köln halbe Stunde, Düsseldorf eine Stunde, aber manchmal hast du halt von Frankfurt die allerbeste Verbindung, dann nimmst du halt die 1,5 Stunden in Kauf, aber dafür musst du nicht umsteigen zum Beispiel, gewinnst du auch wieder.
Und dann die Phrase, du fährst mit dem Auto dahin, ne? Also zahlt die Firma quasi das Parkticket, wenn die Kiste da 2 Wochen steht?
Ich lasse mich meistens bringen.
Okay, zweite Sache, du fährst mit dem Auto nach Belgien zu einem Klassiker. Kriegst du, also ist, hat man auch so wie wir, wenn wir eine Dienstreise haben, 30 Cent pro Kilometer? Kann man die abrechnen?
Ist ja eine Dienstreise, ne?
Ja, aber du bist ja Angestellter. Also habt ihr so ein hatte Sky ein Abrechnungsportal wie bei mir auf der Arbeit? Oder so, wie läuft sowas? Oder ist dann sowas, zum Gehalt dazu, Arsch?
Da sie das Flugticket gespart haben, wenn du dran denkst und es abgerechnet
ist das,
hast,
also ihr habt können. Da nicht so eine Dame im Büro, wo du dann die Quittung, wir haben bei uns ist das ja, wenn du, keine Ahnung, mit einem Kunden essen gehst oder so, dann reichst du das ein. Wenn ich jeden Kilometer nicht irgendwo hinfahre, gibt es so ein Abrechnungsportal, muss ich das einreichen und so. Sowas, also da ist dann eher so auf Zuruf dann, oder?
Ja, also es gibt Leute, die sowas gar nicht machen. Mhm. Und es gibt halt Leute, die da sehr hinterher sind.
Oder du musst eine neue Kette kaufen.
Aber du hast die Möglichkeit.
Du hättest die Möglichkeit. Sagst,
ich fahr hier 400 Kilometer.
Genau, du hast die Möglichkeit, das einzureichen. Und klar, wenn ich ja jetzt hier zwischen Belgien und Rheinbach die ganze Zeit hin und her pendel, dann würde ich das auch machen. Aber für so eine Fahrt nach Köln-Bonn-Flughafen lasse ich es halt auch.
Lohnt sich nicht. Müßig, ja. Ich glaube, soweit zu meinem Fragen der Jedermänner an den Profi.
Hier kommen noch das. Einige Fragen jetzt vom Jedermann. Trainingsplan. Hält man sich da dran? Oder ist das, man versucht sich dran zu halten? Oder ist das wirklich so, okay, es ist jeder Tag und ich muss ihn jetzt fahren und egal was. Und ich habe zwar jetzt eine Einladung oder wollte ins Kino, aber sorry, muss ich absagen. Ist das so 100% oder ist das eher so 95%, was man da abfährt?
Also ein Trainingsplan ist 100%, hat aber die Möglichkeit der Anpassung. Da je älter du ja wirst und desto mehr Erfahrung du hast, solltest du ja in der Lage sein, da auch mal zu fühlen. Wenn du dich kacke fühlst, bringt es auch nichts, mit dem Hammer drauf zu hauen.
Ja.
Aber ist ja natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einer Jedermann-Szene, wo du tagsüber arbeiten gehst. Ich hatte den ganzen Tag Zeit zum Trainieren. Und
aber du hast ja auch Verpflichtungen, sei es Kindergarten, sei es Renovierung, Reisen. Ne? Du musst zum Rennen fahren, zwei Tage Anreise etc.
Aber das ist alles Planung, das ist nicht vergleichbar mit einem normalen Job.
Ja.
Also das ist ja.
Also gibt es keine Abweichung. Ich muss das jetzt ein bisschen mal hier mit Zug. Wir haben schon 1,42.
Ich habe Zeit.
Im Moment geht es wahrscheinlich, oder ich sag mal, mittlerweile geht es wahrscheinlich nicht mehr so gut, aber früher vielleicht, fuscht man bei irgendwelchen Tests oder Ergebnissen, die man seinem sportlichen Leiter geben muss, um mit zur Tour zu kommen. Also, dass man vielleicht wieder jedermann einen höheren FTP, einen höheren Stufentest oder 5-Minuten-Test. Was fahrt ihr eigentlich? Was ist so der Profi-Leistungstest, wo man sagt, okay, bitte den Test fahren? Ist das so ein 5-Minuten-Test oder ist das ein Stufentest oder ist das dieser 20-Minuten-FTP?
Also, fuschen kannst du nicht wirklich, weil
alles mittlerweile aufgezeichnet
alles,
wird.
Alles ist aufgezeichnet und
Makita an die Rolle bauen? Oder
aber so? Nee, ich meine jetzt ja, früher vielleicht, da hieß es, fahr mal einen Berg hoch, der so und so und du hast eine schnellere Zeit zum Beispiel angegeben, als es tatsächlich war, als noch nicht so viel mit GPX war. Und
nicht, ob du das gemacht hast, hätte man das machen können, theoretisch.
Gab es Kollegen, die es gemacht haben?
Nee, also weil das ja nicht entscheidend war zu der Zeit dann damals, weil da war halt dann Watt und so, da war halt, du bist gut im Rennen oder du machst deinen Job im Rennen. Du bist professionell und so weiter, das war halt entscheidender.
Mhm.
Und irgendwann, das sind ja immer noch tragende Rollen. Du musst halt Wattwerte gegen Erfahrung und Rennen lesen auch irgendwo rechnen. Was bringt dir mehr, wenn du jetzt jemanden zu einem Rennen nominierst? Das Tretmonster, was auf zum Beispiel Swift jedes Rennen gewinnen würde, aber nicht weiß, ob rechts oder links fahren muss.
Ja.
Gegen jemanden, der halt eine Rennübersicht hat, vielleicht nicht hundertprozentig die gleichen Watt. Also es gibt so viele Faktoren, die bei einer Nominierung zu einem Rennen mit reinspielen.
Mhm.
Wattwerte kriegst du heutzutage eh von jedem Rennen und siehst, was da abgeht. Und
nominierst du, du bist ja sportlicher Leiter jetzt auch bei Sky, bei Ineos, Entschuldigung, nominierst du auch oder fährst zum Rennen, du kriegst dein Team hingestellt und du musst gucken, dass vor Ort alles klappt oder bist du von Pike, keine Ahnung, nächste Woche ist Türkei-Rundfahrt, wen nehme ich mit oder?
Mach eine Aufstellung.
Genau, oder anders im Januar oder ihr macht euren Rennplan, du weißt, im Sommer habe ich, keine Ahnung, Giro, ich hätte gern den und dann Wie sieht das, also was genau machst du da alles?
So fängt es an. Also jetzt ist gerade Winterzeit. Wir stellen den Rennplan für nächstes Jahr zusammen.
Mhm.
Angefangen von, welche Rennen wollen wir überhaupt fahren?
Zu welche wollen wir gewinnen?
Also, ja, beziehungsweise welche Rennen zum World Tour Kalender zu? World Tour Kalender müssen wir fahren.
Ja.
Dann welche Fahrer schicken wir wohin? Was ein riesengroßes Puzzle ist, wenn du dir überlegst, 30 Rennfahrer, klar, alle wollen gute Rennen haben und du musst halt irgendwie jedem gerecht werden.
Aber ihr wollt ja auch entsprechend euch selbst, also dem Team gerecht werden, ihr wollt ja auch gewinnen.
Genau, wir wollen ja auch gewinnen.
Wir wollen so, ne?
Das meine ich. Wir wollen gewinnen und wir wollen auch immer das beste Team irgendwo haben und so weiter. Dann die Logistik. Natürlich haben wir da, wir haben im Büro zwei Mädels sitzen, die die Flüge buchen und sowas überschauen natürlich. Und
die
sowas.
Trucks müssen ja auch irgendwo an ein Ende der Welt.
Unsere Pfleger, wir nennen sie Carrier, also die Masseure, die aber nicht allein nur zum Massieren da sind, die Flaschen machen, die Verpflegung machen und. Eigentlich quasi Mädchen für alles, Wäsche machen und so weiter. Und die Mechaniker machen alle einen super Job. Also es ist nicht so, dass ich da hingehen muss. Die machen das schon länger als ich teilweise. Du musst jetzt dieses oder jenes machen. Aber ich muss immer den Plan, den Overall-Plan für den nächsten Tag, für die ganze Woche parat haben dafür und auch rausschicken.
Dafür bist du auch verantwortlich. Also wenn ein Rennen ist, sagen wir mal, der Türkei-Rundfahrt, dass es keine Tour ist, aber trotzdem irgendwie eine Woche unterwegs ist. Das heißt, du bist dann nicht nur fürs Rennen zuständig, du bist dafür zuständig, dass die Pfleger an ihrem Platz sind, dass die Räder fertig.
Wo machen sie die Verpflegung? Gucke ich mir raus auf der Strecke. Wo stelle ich sie hin? Wie oft stelle ich sie irgendwo hin? Wo gibt es eine Möglichkeit, auf der Runde einen Shortcut zu fahren? Dass sie halt,
Shortcut heißt?
Ja, eine kürzere Strecke. Also du stellst halt Betreuer irgendwo hin. Mhm. Gibt es eine Möglichkeit, von A zur nächsten zu kommen, schneller als die Radfahrer dort wären?
Ja.
Das meine ich jetzt mit
Shortcut. Also wenn die einen Bogen fahren, fährst du einfach über einen Hügel.
Zum Beispiel. Ja. Um halt eine zweite oder eine dritte Verpflegung dann einzubauen mit dem Team, was ich habe. Ja, krass. Und sowas halt alles mit Logistik, wie komme ich hin, wann fahren wir los und.
Also schon sehr komplex, also du sitzt nicht nur im Auto und brüllst Wenger, Wenger, Wenger.
Genau, das hätte ich jetzt, ich so sportlicher Leiter, der brüllt ein bisschen darum. Ja. Da gibt es auch Behind the Scenes bei YouTube hier von der Flandern-Rundfahrt. Wo hier, wie heißt der ja von
ist das
von,
nicht von Movistar, diese?
Nee, Movistar ist Netflix. Nee, es gibt Behind the Scenes, das ist so ein bisschen 2, 3, 4, 5 Flandern-Rundfahrt. Richtig geil, über Stunden. 2 Stunden geht das Ding oder so. Also sind einfach nur Kameras aufgestellt in den Moderationskabinen, wie die Belgier da moderieren. Wie heißt der Typ von Wilfried Peters von Quickstep? Und so, wie die dann rumbrüllen und wie sie dann anhalten zum Pinkeln und Sandwich essen und so. Also das ist dann quasi nur der Tag. Also da ist ganz viel Arbeit davor. Also der steigt nicht morgens ins Auto und macht nur das, genau wie du.
Ja, also mal so mein Tag als sportlicher Leiter. Beginnt meistens so zwischen 6 und 6.30 Uhr.
Wenn Start wann ist?
Dann wäre so Start meistens um den Mittag rum, je nach der Länge der Etappe 12 bis 12.30 Uhr. Wobei ich nicht so früh aufstehen musste, das ist dann meine Stunde oder anderthalb Stunden, die ich mir nehme. Weil ich habe eventuell das Rad dabei oder ich habe die Laufschuhe dabei. Laufschuhe passen immer.
Hast du im Podcast irgendwann erzählt, dass du laufen warst bei irgendeiner Rundfahrt immer morgens?
Ja. Und wenn es geht, organisiere ich mir, dass mein Rad da ist. Entweder nehme ich es halt mit im Flieger oder ich habe es vorher schon irgendjemandem mitgegeben. Dann würde ich halt eine Runde Rad fahren, 1,5 Stunden. Einfach, wenn du während so einem Ding keinen Sport machst, dann gehst du halt auch kaputt. Da kriegst du Rückenschmerzen und sonst irgendwas. Also ein bisschen was für mich machen, das gehört halt dazu. Voraussetzung, ich bin fertig mit meiner Arbeit. Also ich habe alles geplant für den Tag, dann nehme ich mir die Zeit. 9 Uhr, zwischen 8 und 9 Uhr Frühstück. Meistens dann so zwischen 9 und 10 Abfahrt, dann sitzt du noch ein bisschen im Bus, da kannst du auch wieder noch ein bisschen planen, machst die letzten Sachen für deine Präsentation, die den Fahrer zeigt, wo geht's lang, fahren wir da den Berg hoch oder sonst irgendwas.
Die Besprechung ist dann im Bus vorm Rennen, die ist nicht beim Frühstück oder im Hotel irgendwo.
Im Bus vorm Rennen. Alles natürlich variabel, wegen wie auch immer die Zeit dann so ist an dem Tag. Du kommst dann da zum Start hin, die machen sich fertig, du hast noch ein bisschen was Zeit zum Quatschen, hast ja auch ein paar Kollegen da mit Informationsaustausch, hier hör mal, was habt ihr heute vor oder so weiter, dann hörst du schon so eine, die werden dir nicht die Wahrheit sagen, aber nicht immer, außer es ist im beiderseitigen Interesse, aber dann hörst du schon immer so in der Zwischenstimme so ein bisschen raus, was heute so der Plan sein könnte.
Gibt's auch so Gossip, hast du gehört, der und der steht bei dem im Gespräch, also so richtig gibt es so Fahrerlager-Gossip? Oder auch, hast du gehört, der hat mit der was gehabt?
Ja, sowas könnte schon sein.
Schon eher.
Wie bei Jedermann. Da ja. könnten wir auch noch fragen. Oh Gott,
da
scheiße.
Werden da auch die
fragen.
Eigenen Matratzen.
Da hätte ich auch gebracht. Noch fragen, genau, wie das aussieht im Team.
Ja, und dann
kommen wir gleich zu.
Und dann ist halt,
ich hab alles drauf.
Ja, und dann ist halt im Rennen, hast du da deinen Mechaniker dabei. Je nachdem, was für ein Rennen, hast du einen zweiten sportlichen Leiter sogar im ersten Auto. Das heißt, einer fährt nur, der andere ist nur für Taktik, iPad und Fernsehgucken zuständig, damit er halt in einer stressigen Situation wie bei den Klassikern, wenn du da fährst und noch alles machen musst und noch am Funk bist, wäre halt dann, also früher hat man es gemacht, aber heute geht man davon weg, um halt auch ja, da immer auf der Höhe des Geschehens zu sein. Danach in den Bus, nach dem Rennen, hoffentlich gut gelaufen, dann hast du noch ein bisschen im Ziel rumgeschrien und dich gefreut, weil es ist immer noch das gleiche Gefühl wie als Fahrer.
Echt?
Es ist Teamwettbewerb, du hast deinen Teil dazu beigetragen, einfach nur geil. Wenn der Plan halt wirklich zusammenkommt, wie zum Beispiel mein letztes Rennen dieses Jahr, Kroatien-Rundfahrt, die haben halt einfach die letzten zwei Runden in Zagreb genau hundertprozentig abgerufen, wie wir es besprochen haben. Und das ist dann halt im Auto, du fieberst mit,
und es hat
du
bist funktioniert, dabei,
es hat funktioniert. Ja. Edia Viviani gewinnt am Ende. Super, super performant vom Team, einfach genial.
Wie du zum Bus nochmal mit 1,94, du hast wahrscheinlich sehr oft im Bus geduscht. Passt das von der Größe?
Passt von der Größe. Du musst nur ab und zu gucken, wenn du einen Helm an hast, dann ist ja nicht so schlimm, wenn du den Kopf anhaust.
Ich meine mal Duschen, in der Dusche, diese Duschkabine. Hier war schon mal ein Wohnmobil und ich kenne keinen Menschen, der jemals im Wohnmobil immer das Klo, ja, im Notfall mal Pipi machen, Dusche benutzen wir aber nicht. Und
nee, bei euch ist es eine ordentliche Dusche. Es ist eine ganz normale Dusche drin verbaut.
Und da ist auch, also ihr müsst auch nicht auf den Wassertank achten, weil wahrscheinlich ein Normalwasser angeschlossen ist.
Je nach Tag, wenn es eine eiskalte Paris-Nizza-Etappe war und du kommst als letzter ins Ziel, kann schon sein, dass das warme Wasser weg ist. Ja.
Und da musst du eine Stunde noch überlegen, dusche ich jetzt oder ziehe ich mir irgendwas drüber und hoffe, dass ich ins Hotel komme? Ach, sowas ist tatsächlich, ach krass.
Könnte passieren.
Kurze Frage noch zum Funk. Wenn ich als Fahrer funke, hören das alle Fahrer oder hört das nur der sportliche Leiter?
Alle Fahrer.
Und wenn du als sportlicher Leiter funkst, hören es auch alle Fahrer oder kannst du einzelnen
Fahrer? Auch alle Fahrer.
Okay. Ernährung. Wenn ich jetzt zu Hause bin, kriegt da jeder einen Ernährungsplan oder weiß jeder alles gleich? Weiß ja, was ich essen muss, was mein Körper braucht?
Mittlerweile bekommt jeder jeder einen Ernährungsplan, der möchte natürlich. Wir haben zwei Ernährungsberater, die sich nur darum kümmern. Klar, im Rennen ist es eine einfache, da hast du den Koch da, der kocht, was der Ernährungsberater sagt oder beziehungsweise im gegenseitigen Kommunikation feststellt. Und wenn du jetzt ein Fahrer wärst, der zu Hause Probleme hat, auf sein Gewicht zu bekommen, wird mit Sicherheit der Ernährungsberater
sein. Ja, ich brauche einen Ernährungsberater. Gibt es, ja, nicht nur den, gibt es ein Alkoholverbot? Das, sowas, was ausgesprochen wird?
Nicht, wenn du gewonnen hast, dann gibt es auf jeden Fall einen Sekt, was wiederum Motivation ist, mehr zu gewinnen, weil dann kannst du mehr Sekt trinken.
Aber ich meine jetzt so für zu Hause, normales
Training? Nee, also zu Hause, wie willst du das zu Hause kontrollieren?
Nee, aber kann ja sein.
So Armbänder, die können das
ja,
sehr
ja,
gut,
ja, ja,
wenn
die,
du gesoffen
da,
hast.
Da siehst du es, ja.
Da siehst du es wirklich. Aber kann ja sein, dass sie sagen, pass auf Leute, bei uns im Team ist nicht gern gesehen, kein Alkohol bitte. Oder wird gesagt, okay, ist dein Schicksal, wenn du dich jetzt jeden Tag da einmal die Woche wegknallst
und
die
Leistung nicht
mehr bringst, dann fährst du.
Im Endeffekt ist es dein Problem.
Okay.
Also wenn du das, also so viel Professionalität sollte man von einem Profisportler doch erwarten. Was wir in einem Trainingslager machen, ist selten bis gar nicht Alkohol auf dem Tisch. Wenn du aber nach Hause gehst, und du möchtest jeden Abend deine Flasche Rotwein sogar trinken und du performst beim nächsten Rennen und erfüllst die Erwartungen oder übertrüffst sie nur, dann kannst du damit leben.
Interessiert
es auch keinen. Aber natürlich musst du dir immer im Klaren sein, was du machst. Mhm. Es ist dein nächster Vertrag. Wenn das in die Hose geht, ne, dann bist du vielleicht kein Radsportler mehr.
Stopp, willst du wahrscheinlich fragen? Ich frag's, gibt es bei der Tour ein Sexverbot?
Nee, wollte ich nicht fragen. Aber das interessiert mich natürlich auch.
Gibt's das? Gehen mal so Gerüchte rum.
Also ich habe noch nicht davon gehört, das dass es...
beim Fußball, oder?
Hat nicht der
brasilianische Nationaltrainer irgendwann, keine Ahnung, 2014
auch,
so verboten?
Ich habe auch, also
wird das nicht ausgesprochen.
Nee, habe ich noch nie gehört, dass einer rumgegangen ist. Und,
gibt es Frauenbesuch auf dem Zimmer bei Rundfahrten? Also nicht, nein, das hört sich falsch an. Darf dich deine Frau besuchen in den 3 Wochen? Gibt es da Freiräume?
Es gibt, ja, also jetzt mal zum Beispiel, also zum Beispiel am Ruhetag haben wir das häufig gemacht, dass wenn wer auch immer seine Frau vor Corona bringen wollte,
okay.
War möglich, ja.
Gibt es oder gab es in deiner Laufzeit, Laufbahn, sagen wir mal von 2000 bis 2020, so um den Dreh, vielleicht jetzt, von dem du weißt, von Fahrern, die Raucher sind oder waren?
Nee. Also ich habe kurz überlegt, aber...
Hast du, glaube ich, Toni Martin auch schon mal gefragt?
Der hat an
auch
da Nein kann ich gesagt. Mich aber nicht dran erinnern. Ja.
Ich kenne keinen Raucher, der kontinuierlich geraucht hat, aber ich habe doch schon mal in der Diskothek den einen oder anderen mit einer Zigarette gesehen.
Ja, aber dann so Suffraucher.
Suffraucher.
Und dann halt Suff ist ja auch eher seltener als beim normalen Menschen. Okay, nee, aber es gibt keinen, also auch...
Ich kenne keinen Kettenraucher.
So deswegen, also heute wahrscheinlich noch viel, viel weniger bei der ganzen Steuerung als in den wilden Zeiten.
Wie bekommt man Bescheid, dass man zur Tour mitfährt? Ist das großes Teamtreffen, alle kommen und dann wird das besprochen oder kriegt man das per Telefon? Oder?
Wenn du es jetzt auf, bei uns jetzt, Sky, Ineos, kriegst du das per Telefon nach der Nominierung. Ist natürlich auch, je nachdem, wo du da im Ranking stehst, hast du natürlich eine Tendenz. Ich meine, ein Chris Froome wird halt wahrscheinlich sicherer gewusst haben als ein Christian Knees, dass er zur Tour fährt. Wobei es immer erst offiziell ist mit der Nominierung. Das heißt, alle hatten da immer so ein bisschen das Gefühl, gut, es sind jetzt...
Der ist gerade nicht so gut, vielleicht aber, kann ich ja danach gucken.
Aber nominiert heißt, du hast erst den Anruf bekommen, hast gesagt, du bist dabei und danach wurde es öffentlich nominiert.
Ja.
Okay.
Also du kriegst erst teamintern Bescheid gesagt und dann dann wird es irgendwann, so rum sollte es zumindest sein. Also andersrum ist es natürlich blöd, ne?
Klamotten, ihr füllt da eine Liste aus und sagt, das und das und das und das brauche ich. Ich möchte 5 Sätze kurze Hosen haben, ich will eine Regenjacke haben, ich will das haben und dann bekommt ihr das Paket vom Ausstatter geschickt oder wie läuft das bei euch ab mit Teamklamotten für zu Hause jetzt? Renntrikots kriegt ihr dann nochmal vom Team mitgebracht zu den Rennen oder kriegt ihr einen Riesenkarton, wo ihr dann selber eure Tasche packen müsst und dann anreist?
Das Problem ist, dass wir den Karton meistens immer auf Mallorca bekommen haben. Dann hast du das Problem gehabt, alles nach Hause zu bringen.
Ja. Ohne Übergewicht.
Ohne Übergewicht.
Also das Koffer ist Übergewicht, meine ich.
Ja, oder du kriegst halt dann je nachdem einen neuen Koffer. Mhm. Das heißt, du reist dann mit 2 Koffern nach Hause. Es gab Jahre, da hast du einfach, hier, das ist alles so da alles, drin.
Was du brauchst.
Dann gab es Jahre, da konntest du ein bisschen zwischen verschiedenen Modellen. Sag mal, ich nehme 5 Sommerhosen und nehme dafür aber dann lieber 10 normale Hosen. Oder der andere sagt halt andersrum, weil er die Sommerhosen besser findet, dass du so ein bisschen wählen könntest. Das ist,
Jetzt mal von der Masse, 15 Hosen für ein Jahr sind realistisch?
Naja, keine Ahnung, das war jetzt einfach ein Raum.
Aber was ordert man? Oder was bekommt man?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Kurze Sätze, die du damals im Mallorca-Karton bekommen hast, weißt du nicht mehr, wie viel?
Nee, also könnte ich jetzt echt nicht sagen, wie viel das war. Es war ausreichend fürs ganze Jahr, dass ich Ende des Jahres immer noch ein paar neue Sätze übrig hatte.
Aber die bringst du dann auch mit, also die bringst du dann mit zum Rennen?
Die bringe ich mit zum Rennen. Mein Koffer, den nehme ich von zu Hause mit.
Und was ist Ende des Jahres? Du bist mit den Sachen nicht so pflichtig. Dann ist so ein Trikot mal ausgewaschen, sagte der T-Shirt, Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Wir haben hier Fernsehkameras. Warum sind da, keine Ahnung, Löcher von den Sicherheitsnadeln hinten dran? Und
sollte nicht passieren, Also ich glaube, dann wird schon ernstes Wort gesprochen. Aber passiert in den relativ wenigsten Fällen. Und du hast gerade... finde ich, bei den meisten ist das so, du kommst halt zu einem wichtigen Rennen und das ist so, da packe ich auch mein neues Trikot aus und dann fährst du vielleicht mal zu einem kleineren, da benutzt du dann die alten Sachen so ein bisschen, auch nicht die ganz kaputten natürlich, ist klar, überall gibt es Kameras, aber so gerade, ich fand das immer toll, wenn du dann bei den großen Rennen bist und da hast du dann dann packe ich halt meinen Koffer mit den neuen Sachen und habe meine neuen Sachen und da würde ich auch selber, wäre ich nie auf die Idee gekommen, irgendwas Altes mitzunehmen.
Hast du mal deine Schuhe vergessen bei einem Rennen?
Nein. Weil, also es gibt so ein paar Tipps, die du direkt am Anfang deiner Karriere von alten Profis oder von sportlichen Leitern mit auf den Weg bekommen hast. Das erste war, mein erster Zimmerkollege in Andalusia, Ruheta del Sol Andalusia, ich gehe die erste Nacht auf Toilette, musste nachts halt pinkeln. Und dann sagt er direkt am nächsten Morgen, man darf nachts auf Toilette nicht das Licht anmachen. Du musst den Weg ohne Licht anmachen finden, weil sonst der andere aufwacht. Hatten wir ja schon das Thema wegen Schlafkomfort und so weiter. Und das habe ich dann doch direkt beibehalten und habe mir dann immer...
Das werden wir für Mallorca adaptieren.
Ja, ja. Und das andere ist, Schuhe immer im Handgepäck.
Liest man tatsächlich bei so Tour-Tipps Mallorca-Trainingslager?
Weil liest alles andere theoretisch kannst du dir organisieren. Mhm. Aber genau deine Schuhe, also habe ich eine Hose vergessen, ist jetzt egal, ob es eine M oder eine L oder eine S, da kann ich mich beim Teamkollegen reinzwängen. Genau das gleiche beim, da kann ich fahren, eine Brille auch egal. Mhm. Aber hast du deine Schuhe vergessen? Gut, bei mir jetzt Größe 49 zu organisieren, ist auch nochmal eine andere Herausforderung. Mhm. Plus, wir haben die sogenannten Regensäcke. Da sind auch nochmal jeweils erstes, zweites Auto Regensack. Da hängen auch nochmal Schuhe mit dran. Okay. Aber das könnte ja jemand anders vergessen haben. Oder also, du kannst dich ja auch nicht drauf verlassen. Insofern, dann den Regensack packst du halt für schlechtes Wetter. Aber da habe ich auch noch jeweils immer...
Den bringst du auch mit? Der ist nicht immer
Nee, der wird vom Team gebracht. Ah, okay. Aber da habe ich jeweils immer noch auch nicht nur Regensachen drin gehabt, sondern einem war kompletter Satz. Das heißt, Koffer ging öfter mal verloren. Gerade wenn du über Paris Charles de Gaulle reist, war das immer, und nur eine Stunde Aufenthalt hattest, wusste ich schon, Koffer wird wahrscheinlich nicht da sein. Ich bin sogar einmal mit dem gleichen Flugzeug weitergeflogen, wie ich angekommen bin, aber mein Koffer war nicht drin.
Scheiße.
So, und dann musst du halt so Sachen dann halt parat haben.
Ja. Wie viel Paar Schuhe im Jahr? Also jedes Jahr wahrscheinlich neue Schuhe. Wie viel nimmt man da so? Also hast du so parat?
Also? 2, 3, 4, je nachdem. Okay, also jetzt nicht, okay, nee, weil das Schuhe wechseln ja doch schon Aufwand ist und wenn man sich da so, dann mal Cleats wechseln,
ja, klar.
Klar, wenn sie dann total ausgelaufen sind, aber nee, Schuhe, was passt, das passt und da würde ich jetzt auch nicht zu viel rumwechseln. Dann.
Nee, die Modelle halt, auch da, ne, zum großen Rennen nimmst du die neuen weißen Schuhe mit oder beim schlechten Rennen, bei schlechtem Wetter nimmst du mal die schwarzen Schuhe, weil du weißt, die weißen kriegst du nie wieder sauber. Ich habe letztens mal Paris-Roubaix, was war das? 2020, das im Herbst, das Regending?
Nee, ich wechsle nicht gern
Schuhe.
Ich wechsle nicht gern Schuhe. Also,
auch gleiches Modell, nicht?
Nee, ich habe es dann irgendwann später gemacht. Jetzt mit, ich fahre seit längerem Lake. Mhm. Da war das echt gut möglich.
332?
332, aber auch den superleichten. Welcher ist? Nee. Modelle und Namen. Aber der superleichte auch. Da habe ich manchmal gewechselt, dass ich dann so im Rennen, so heute Bergetappe, ich nehme den superleichten, dann wieder den anderen. Dann hatte ich eine lange Zeit, mich auch mal den mit dem Wildleder da gefahren.
Mit dem Känguru-Leder?
Ja, mit dem Känguru-Leder.
Den habe ich auch, ja.
Der ist ganz...
super, ne?
Der ist ganz geil. Keine, und dann hatten wir
noch keine Tour gewonnen, ne? Darf ich nochmal erwähnen, dass mein Schuh die Tour gewonnen hat.
Ja, ja.
Hatten wir auch ein paar Mal paar Special Editions mit Riesel Design zusammen, haben wir da so einen Comic drauf gedruckt und so ein paar Sachen, das machen die ja auch alles.
Mhm. Deutsche Meisterversion?
Damals war ich nicht bei Lake. Die waren für ein paar Jahre mal verschwunden gewesen.
Was bist du damals
gefahren? Ich bin die bei Milram gefahren. 2009, 2010 meine ich sogar. Nee, 2008, 2009, irgendwie sowas um den Dreh. Dann war Lake mal eine Zeit lang verschwunden. Dann bin ich mal alles Mögliche gefahren. Von Bond, Shimano, italienische Marke, Rafa. Gerne war das. Dann Rafa. Dann kam irgendwann wieder Lake.
Aber das entscheidet man selber als Fahrer?
Kommt drauf an, in welchem Team du bist.
Ja.
Es gibt Teams, die haben da Verträge, alle Fahrer gleicher Schuh. halte ich für nicht die beste Option, aber ist natürlich eine finanzielle Sache fürs Team. Können sie 30 Fahrer verkaufen und dann kriegen sie natürlich Geld dafür. Aber ist ein Kontaktpunkt. Wenn du allen Fahrern sagst, okay, der eine Schuh ist es ziemlich wahrscheinlich, dass mindestens 10 Probleme haben werden. Insofern ist das meiner Meinung nach eine Sache, die frei sein sollte. Bei Sätteln, jeder Hersteller hat so viele unterschiedliche Sättel, da sollte eigentlich jeder zurechtkommen.
Lenker das Gleiche.
Bei Lenker das Gleiche, bei Brillen eigentlich auch das Gleiche. Das ist jetzt auch nicht dann so dramatisch, auch wenn jeder gern irgendwie was Besonderes da auf der Nase hätte. Aber Schuhe, finde ich halt, ist als Kontaktpunkt extrem wichtig.
Und wie macht man das als Fahrer? Also klar, wahrscheinlich so ein Froome, der kriegt wahrscheinlich Geld, dass er, ich glaube, Sidi fährt der, ne? Dass der halt Schuhe trägt. Aber sag mal so, als jetzt nicht die 5 Weltstars, gehst du in den Radladen und kaufst dir dann 5 Paar Schuhe? Oder ist das dann auch, man ist, sag mal, World Tour Profi, man kriegt vom Hersteller die Schuhe?
Genau.
Wo ist da die, also ist das okay?
Ja, genau. Also wird es entweder teilweise vom Management gemacht oder du kennst halt jemanden, der jemanden kennt und dann bist du halt mit Christian von Asten von Lake in Kontakt und der schickt dir dann halt ein paar Schuhe zu. Und
gut ist. Also das heißt, also es gibt keinen World Tour-Profi, der in den Radladen geht und ein paar Schuhe kauft.
Würde ich jetzt.
Oder nicht dann denken, hat derjenige was falsch gemacht, sagen wir es mal so.
Toursieger. Da gibt es angeblich Geschenke, also manchmal Uhren. Stimmt das, dass Froome mal seinen ganzen Helfern ein Mustang geschenkt hat?
Nee. Und ja, wo ist deiner?
Nee. Steht nicht vor der Tür hier, nee.
Stimmt nicht. Es ging irgendwie mal durch die Zeitung.
Ja, vielleicht 1:24 oder so.
Aber Uhren oder sowas, ist das üblich, dass der Toursieger sein Team...
Was hat Bradley klar gemacht?
Ja, es ist...
Was darfst du davon sagen? Sagen wir es mal so.
Es gibt meistens irgendein kleines Geschenk. Die Mustang-Geschichte hat nie stattgefunden.
Hast du die denn auch mitbekommen oder was?
Aber er hatte mal überlegt, als wir Ford als Sponsor waren, vielleicht hat er nicht genug Rabatt von Ford gekriegt, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ich kenne einen, der arbeitet bei Ford.
Hat er mal überlegt gehabt, seitdem gucke ich immer wieder nach Mustangs, weil ich mich schon so mit dem Kopf darauf eingestellt hatte. gibt es alles Mögliche, was da,
ja. In welcher Range? Ist das eine Dankkarte? Genau. Sag uns mal was.
Wobei,
eine Kuriba-Zigarre,
ein Kartenspiel
oder eine Rolex? Koks, irgendwas?
Nee.
Wir sind unter uns, hört eh keiner.
Ab uns, also ich finde es eigentlich, eine ordentliche Dankeskarte
tatsächlich
ist in manchen Fällen besser, als wenn du da einfach nur, sagen wir mal, Kohle oder was weiß ich auf den Tisch bekommst.
Im Ernst, da gibt es Fahrer, die schreiben dir dann persönliche Karte?
Oder eine E-Mail oder sonst irgendwas. Aber ich finde halt einfach, ein ordentlicher Captain, der sagt dir halt ein ordentliches Dankeschön direkt nach dem Rennen, nicht einen Monat später, nicht irgendwann. Und dann merkst du auch schriftlich, wenn das von Herzen kommt. Und dann gibst du ja nächstes Mal auch 110% für den. Also das ist das, was junge Fahrer oder ambitionierte Leute, die mal Captain werden wollen, lernen müssen, auch ordentlich Danke sagen zu können.
Mhm.
Und damit meine ich nicht Geld oder sonst irgendwas, sondern in Worten, in Schrift oder halt von Herzen kommt.
Aber trotzdem mal nochmal nachgehakt, das wertvollste Geschenk, was du so bekommen hast?
Was hat Wigo dir geschenkt?
Was du mitbekommen hast? Gibt es da echt nicht irgendwie so eine Uhr oder sowas, wo man sagt, okay, das Ding ist jetzt 3.000 Euro wert, cool?
Ich habe mal eine
Edition oder irgendwie sowas.
Ich habe mal eine schöne bekommen von André Greipel nach seinem dritten Platz bei der WM in Kopenhagen.
War das nicht sogar auch... Wo Cavendish
gewinnt, ja.
Diesen geil abgeklebten, war das. Ah, nee, der ist, das, Quatsch, da war Olympia in dem Jahr, wo die in London gefahren sind. Das war nicht die Welt.
Und das ist dann auch wieder so eine Sache. Er wird in Anführungszeichen nur Dritter.
Mhm.
Das ist ja jetzt nicht, dass er da irgendwie die Welt ausgeben muss.
Und ihr seid nur ein Rennen miteinander. Ihr
ja,
seid
und, da kommt dann halt, und da kommt dann halt unerwartet so ein kleines Präsent.
Ja.
Cool. Mit einer Uhr, jetzt auch nicht weltbewegend oder so. Ja. Also weißt du, aber einfach ein bisschen was graviert auf der Rückseite und cool. Einfach, das ist dann was Besonderes.
Ich erkenne mich ein bisschen wieder in Münster.
Hast du denn da, was hast du denn graviert?
Münster, ich habe mich eben schon wieder erkannt, wo du sagtest, es gewinnt ja nicht immer der mit den besten Leistungswerten, sondern der ein bisschen das Rennen lesen kann. Ich war auch mit ziemlich, nicht mit guter Form, also nicht mit sehr guter Form, ich sag mal mit guter Form minus in Münster am Start. Beim Jedermann-Rennen, bei der kleinen Runde, habe das Rennen gewonnen und habe einen 40-Euro-Gutschein, einen 80-Euro-Gutschein und einen 120-Euro-Gutschein bekommen. Und den 40- und 80-Euro-Gutschein habe ich jeweils meinen beiden Anfahrern geschenkt.
Und mir gibst du nichts? Ich habe dich gewinnen lassen.
Du warst mein Gegner.
Ich habe dich gewinnen lassen.
Nee, Gegner wäre übertrieben. Du bist mitgefahren. Teilnehmer. Wie schreibt es der erste Liebe nicht? Teilnehmer warst du. Ja.
So eine Scheiße. Wer zahlt Frankreich, Paris?
Darf ich mal kurz weitermachen?
Nein, wer zahlt das Bier? Wer zahlt das Bier in der Disco abends? Geht man noch feiern? Toursieg 2012 oder 2017? Oder jeder Familie ab nach Hause, ey, geht mir nicht auf den Sack, 3 Wochen lang, war jetzt anstrengend genug.
2012 leider nicht, weil Olympia eine Woche danach war.
Stimmt, ja.
Da waren sie alle raus, sonst wäre es mit Sicherheit eine ordentliche
Sause
gewesen. Irgendeiner zahlt. Also
das ist ja nicht, dass das Team einen ausgibt, sondern gehst du wirklich, wie wir, wenn wir saufen gehen, gehst du an die Theke, holst eine Runde Bier und...
Meistens haben wir da doch schon so irgendwas...
Sponsoring.
Budget. Dass wir da irgendwo zusammen erst hingehen, sei es ein Essen oder sonst irgendwas. Und danach gibt es irgendwo so eine Disco in Paris, wo einiges an Fahrern rumläuft.
Der Sekt in den Gläsern, ist das richtiger Sekt oder ist das Champagner oder was man da trinkt auf der letzten Runde dann?
Letzte Etappe. Hast du auch gemacht, ne?
Dieses ja, es ist ja nicht, es ist ja auf dem Weg zum Champs-Élysées. Ja, es ist irgendwas. Ich wüsste jetzt nicht genau, ob es Champagner oder Sekt. Und für mich persönlich ist da jetzt auch nicht so der.
Merkt man den? Trinkst du nicht so, wow! Nach 3 Wochen
oder ist das nur für die Show schnell genippt und weggekippt?
Genau. Ja, also genau. Es ist nicht so, dass du da das Glas dann
äxt und sagst, nochmal 2 bitte.
Aber kennt man ja, ne? Wenn du erst einmal trinkst und du hast ja, Sport gemacht, denkst du, oh, wow, oh, okay, Piano, Jungs, ich hab noch was vor.
Nee, also das ging.
Okay.
Also.
Auch eine Hörerfrage. Schon mal blau gemacht bei einem Rennen, wo man keine Lust drauf hat? Also irgendwas.
Also krank gemeldet oder
ja,
sowas.
Nee. Wo du vorher angemeldet warst, wo du dann denkst, so, ah, Wetter von der Scheiße. Nee, oder
nee. Liegt mir eh nicht das Rennen und die Jungs, die
da mitkommen. Rennen ist Rennen und Wetter ist für alle gleich. Und,
nee. Aber schon mal mitbekommen, dass ein anderer das mitgemacht
den hat? Den Verdacht, so, ach, der schon wieder? Ach, der ist, ach, komisch, der schon ist schon wieder krank.
Nee, Oma zweites also, Mal 80 geworden.
glaube eher weniger. Vielleicht mal der ein oder andere, das könnte natürlich sein, aber
ja. Was macht man abends nach einer Tour-Etappe, wenn man auf dem Zimmer ist? Zocken? Hat man da eine Playsee mit? Oder guckt man was Netflix? Oder?
Ja, eher so Netflix oder sonst irgendwas. Ich habe es während dem Giro geschafft, komplett Game of Thrones 1 bis wo auch immer das geendet ist, durchzugucken.
Also
fast komplett.
Man zieht sich dann zurück aufs Zimmer.
Ja, aber das ist ja jeder wieder individuell. Nimm mal einen Jens Vogt, der dann zwischendurch noch Geocaching machen geht oder sowas, weil er nicht so still auf dem...
Was?
Ja, ich weiß nicht, ob er es während der Tour oder während dem Giro oder sonst irgendwas gemacht hat, aber... auch viel, ich habe Playstation gespielt, ich war nie mit ihm zusammen im Team, nur was ich von ihm so gehört habe, oder Playstation, also der ja nicht vom Typ her einfach ruhig sitzen kann und ich wollte einfach nur meine Ruhe haben, mental abschalten.
Beine hochlegen,
genau.
Mal zu Hause anrufen.
Das natürlich auch. Gab, irgendwann konntest du dann ja FaceTime machen, ohne dass die Kosten explodiert sind, zum Glück.
Stimmt. Wie ist denn mit dem WLAN so? Ja, heute wahrscheinlich überall jedes Hotel, aber das kam ja auch so, du hast es ja quasi live mitbekommen, ne? Dass man auf einmal... Wahrscheinlich hast du am Anfang noch mit Telefonzelle zu Hause.
Kann ich dir wahrscheinlich
Hause, ne?
auch beantworten. War damals schlecht, wurde immer besser.
Ja, genau.
Nein, aber
so.
Hast du auch in der Telefonzelle Schlange gestanden abends, um mal zu Hause anzurufen?
Ich stehe hier auch Schlange. Skurrile Dinge während einer Etappe oder bei der Tour. Du hattest mir mal, wo wir telefoniert haben, zum Beispiel erzählt, dass Wiggins mal zurückgefahren ist.
Wohin?
Richtung Start. Entgegengesetzt.
Ja, also, da war ja eigentlich gar nicht. Hat er mal gemacht bei der Tour of Britain.
Weil er keinen Bock mehr hat oder was?
Nee, er ist zu Kev gefahren und dann mit Kev weiter.
Ach, der war
Kev,
vorne?
Kev war, naja, nicht ganz vorne, aber Kev war irgendwie noch ein Stückchen weiter zurück und er wollte ihm irgendwie helfen und dann hat er halt kurz mal gedreht für ein paar Meter und ist dann mit Kev weitergefahren. Darf es eigentlich nicht gegen die Rennrichtung
Ausrede,
fahren.
Ausrede, ich bin Engländer, ich fahre immer verkehrt rum.
Aber, ist in England aber keine Ausrede. Tour de Britain.
Aber ist das offiziell ein Disqualifikationsgrund oder? Toleranzen.
Ja, ein Kommissär sollte es vielleicht nicht unbedingt sehen. Du kriegst dann wahrscheinlich auch erst eine Verwarnung und den freundlichen Hinweis, doch bitte in die Rennrichtung
Sie
zu fahren.
Sie fahren falsch rum.
Ja.
Bitte wenden. Ausstieg von manchen Fahrern. Klar, jetzt Sprinter, die jetzt sagen, okay, es wird mir zu bergig oder sowas. Gibt es ja auch manche, die, also irgendwelche Ereignisse, wo man sich irgendwie die Haare gekriegt hat oder sowas und sagt so, schmeißt das Fahrrad hin, ich fliege jetzt nach Hause.
Luis Leon Sanchez, Movistar vor 2 Jahren. Letzte Etappe beim, war das Sanchez?
Ich weiß nicht.
Bei Vuelta? Wo der, war der 3. oder 4. letzte Etappe, wo der hingesagt, fickt euch, ich bin raus. Dann ist er, glaube ich, zu Astana zurück.
Ich habe auch irgendwas mal gehört, dass einer direkt dann zum Flughafen ist.
Ja, also der ist auf jeden Fall ausgestiegen. Der hätte einfach nur nach Hause rollen müssen und wäre, glaube ich, 4.
Ja gut, der Einzige, der mir jetzt so einfällt, wo sowas mal passiert ist, halt Rowan Dennis.
Ja. Stimmt.
Hat der gemacht?
Also das der hat sich doch auch mal, auch wegen Klamotten und
ja, genau.
Rädern, die aber er eigentlich haben wollte, was nie erfüllt wurde.
Er war dann ja eine Zeit lang auch bei uns danach. Mhm. Damals war er noch bei Bahrain und was da jetzt genau passiert ist, weiß ich auch nicht. Und das habe ich auch nie wirklich nachgelesen oder sonst irgendwas und auch nicht.
Der war doch dann irgendwie teamlos, hat sich dann noch selber vorbereitet für die Zeitfahr-WM und hat dann auch noch gewonnen. Ne?
Ja,
ja. Ja, wo alle schon meinten, ja gut, wenn er in keinem Team mehr ist und keine Rennen mehr fährt, dann wird das sehr,
sehr
schwer.
Auf dem BMC-Rad, glaube ich.
Das hatten wir, glaube ich, schon Besprechungen, wann und welche finden statt bei der Tour. Kann man da selbst Ideen einbringen? Haben wir eben gesagt, ist im Bus vorher. Gibt es da Fahrer, die sagen, ja, eigentlich gut, aber vielleicht doch besser so? Oder kann man da selber nochmal so ein bisschen Spin reinbringen? Oder?
Also ich versuche immer, die Fahrer mit einzubeziehen, was aber nicht unbedingt erst bei der Besprechung ist, sondern ich gehe vorher mal rum, frage so, was sind die Ideen? Weil es muss ja nicht unbedingt immer meine Idee vom Rennen die einzig richtige sein. Und gerade wenn du mit den Fahrern sprichst, erfährst du auch viel aus denen in ihrer Erfahrung, die du dann auch so ein bisschen mit einbringen kannst. Und natürlich, wenn einer meint, selbst dann noch in der Besprechung, sollten wir doch irgendwie anders machen, warum nicht?
Mhm.
Und kann man drüber, ja, diskutieren wäre das falsche Wort, aber in Betracht ziehen.
Ja. Groupies. Wahrscheinlich früher mal, ne, in früheren Zeiten.
Als man noch jung war.
Wo es noch kein Tinder und so weiter gab. Gab es da so Groupies, die hinterhergereist sind, wo man vielleicht auch mal die Telefonnummer rausgefunden haben und man musste mal die Telefonnummer wechseln? Oder gab es da so Fanheerscharen, wie die dann vorm Hotel standen und mal angeklopft haben? Oder du bist aufs Zimmer gekommen und da lagen schon welche?
Also bei mir persönlich jetzt leider nicht. Der ein oder andere, ich weiß, dass wir mal bei unserem Klassiker-Hotel gab es mal so eine, also Klassiker ist ja immer um Ostern rum.
Da wart ihr aber auch dann 2-3 Wochen am Stück.
Ja, ja, und dann war von Cavendish seinem Zimmer so eine kleine Ostereierspur gelegt zu dem Zimmer von irgendeinem Mädel.
Nein!
Wie geil!
Aber da hat er nichts, also hat er nichts, hat er nur gedacht, Was will die denn hier?
Ja.
Aber tendenziell eher wenig und nicht vergleichbar mit anderen Sportarten oder.
Aber du hast gerade was Geiles gesagt mit Tinder. Also die Welt ist ja heute anders drin. Jetzt bist du irgendwo in Australien, weit weg von zu Hause. Du hast viel Zeit, du bist jung, du bist Single, du kommst auf doofe Gedanken. Jetzt heute als, du bist ja quasi jetzt Teampapa sozusagen, bei den jungen Fahrern. Wird da mal abgehauen? Jetzt nicht, also früher erstmal abgehauen wegen Saufen oder so, dass dann, ey, wo ist Fahrer XY? Ach ja, der ist am Strand bei seinem Tinder-Date.
Am Angeln
im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, oder gut, wenn ich es mitbekommen würde, hätte er was falsch gemacht, oder?
Ja, das ist es, ja, aber kriegst du es denn mit?
Nee.
Oder denkst du dir so, ach ja, die Jugend heute.
Nee, ich,
oder das ein oder andere Leistungsprinzip, wenn er die Leistung bringt, lassen.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist aber, dass eigentlich zu 99% unsere jungen Fahrer so hoch motiviert sind.
Ach, das ist wirklich alles Fokus
auf Sport? Ja, das ist schon vielleicht manchmal sogar ein Tick too much.
Ach, krass. Also da wird ja nicht, also diese alten Storys hier von einem Frank Vandenbroek oder so, das nachts abhauen, saufen, morgens besoffen aufs Rad steigen.
Nee, ist, das war einmal.
Nee, das war einmal. Ist das wirklich? Das war tatsächlich einmal, ja.
Was erzählt ein sportlicher Leiter, außer jetzt Wenger, wenn es richtig in die heiße Phase geht, Mann gegen Mann, du hast ja deinen Fahrer dann am Ohr, wie motiviert man extrem vielleicht so, der hat dir letztes Mal oder letztes Jahr bei dem Rennen versaut, versaus ihm jetzt, was sagt man da, wie motiviert man, also man greift da ja, man sagt ja nicht nur, fahr so schnell du kannst, sondern man versucht ja schon in die emotionale Kiste zu greifen und in irgendwie so Adrenalin so viel wie es geht durchs Ohr zu blasen, oder?
Es kommt drauf an, wirklich, wen du da jetzt hast. Bei manchen ist weniger auch mal mehr. Dann belässt es so ein bisschen bei Abständen, der und der ist jetzt hinter dir und machst du super, fahr weiter so, gib alles und ja, und wenn es dann halt so ein vielleicht doch ein Tick zu emotional wird, dann schreist ihn halt mal an.
Ja, dann geht es schon richtig zur Sache.
Ja, ja. Es geht ja um Sieg.
Geht um Sieg.
Ist ja nur Spaß und, hier. Ist ja nicht jedermann.
Ja, jetzt wie es dieses Jahr Adam Yates da Schau ins Land hoch. Da ist die ganze Zeit irgendwas passiert. Da waren verschiedene Leute hinter ihm immer nur so in der Range von 20, 30 Sekunden. Da war nie so der Moment, ihm zu sagen, ey, du kannst dich jetzt entspannen, sondern so, du hast noch 5 Kilometer, super Leistung bis jetzt. Aber es sind halt noch 5 Kilometer, da brauchst du auch noch 20 Minuten oder wie lange auch immer, teil dir das ein und so weiter. Also die Art von Informationen halt.
Ich will keinen Druck machen, aber die haben wieder 2 Sekunden aufgeholt.
Siehst du im Auto, wie viel Watt?
Das kannst du ja alles schön rechnen.
Ja.
Sieht man, wie viel Watt und welchen Puls? Nee. Sieht man die Werte im Auto? Nee. Gar nicht?
Nee, gar nicht.
Aber das wäre doch eigentlich. Das wär doch eigentlich
außer Velon. Es gibt ja Rennen, die von Velon begleitet werden, dann hätten die so ein Ding dabei und das könnte ich mir dann natürlich auch im Internet angucken, aber in dem Moment eigentlich total unrelevant. Auch wenn ich sehe, was der dahinter treten würde, da müsste ich erst wissen, wo ist seine Leistungsgrenze, wo ist seine FDP, was ist seine maximale Herzfrequenz, das müsste ich alles wissen, um dann auch wirklich kluge Schlüsse daraus ziehen zu können.
Und dafür ist das eigentlich nur zu schnelllebig wahrscheinlich, ne? Ja.
Welche Datenfelder hat man als Rennfahrer so hauptsächlich auf dem Tacho?
Steigungsprozente?
Nee. Geschwindigkeit.
Echt tatsächlich?
Geschwindigkeit, Puls, Distanz vom Reset, also Rundenzeit. Wattwerte, Trittfrequenz. Das ist so das, was du hast und dann hast du halt fürs Training hast du nochmal so eine extra Daten und so weiter und mit Rundenzeit, Rundenschnitt und so weiter und dann nochmal eine Auswertungsseite, wo du dir das letzte Intervall angucken kannst.
Ja. Hinter dir steht original das Drittrad von Ian Stannard. Da kommen wir nämlich zu Omloop Het Nieuwsblad, als er es gewonnen hat.
2015, das mein absolutes Lieblings.
Da warst du ja auch mit dabei. Hast du mitbekommen, den Knall danach bei Quickstep? Kriegt man das mit, dass die da zusammengefallen? Was passiert dann? Wie?
Nein, mitbekommen nicht. Also bei uns war die Freude riesengroß und das Video habe ich seitdem einige Male zu unterschiedlichen Anlässen nochmal gesehen. Oder gerade dann im Jahr danach, du kommst wieder zu Het Nieuwsblad und in Belgien muss man sich so vorstellen, das ist wie, wenn die WM in Deutschland wäre. So eine Stimmung ist halt in diesem, in Flandern. Und da würde das halt rauf und runter gespielt und kann mir schon vorstellen, dass da nicht die beste Stimmung war.
Was sagt man dann? Also was passiert da? Was hat das für Konsequenzen? Gehen die Sponsoren einem dann auf den Sack und sagen, Leute, seid ihr noch ganz dicht?
Ich glaube, bei Quickstep definitiv. Das ist doch eins von 5 großen Rennen, was die im eigenen Land da haben. Also ich glaube, da ist
die Fahrer, was kriegen die gesagt? Also
ja, ich kenne ihn jetzt nicht zu sehr persönlich, aber wenn du dir einen Patrick Lefebvre als Teamchef anguckst und was da so manchmal in der Zeitung steht, musste nur eins und eins zusammenzählen, dass da auf jeden Fall keine gute Stimmung
war. Was das Verfahren, das war so ein bisschen mit Bohnen zusammengefahren. Ja, da in dem Rennen, ne? Bohnen, Terpstra, ich glaube, Vandenberg waren das, ne? Stijn Vandenberg. Ja. Also nicht die schlechtesten Klassikerfahrer. Ich würde mal sagen, in Deutschland, also wahrscheinlich im Englischen sagt man, ja, Fakt, ich würde mal sagen, so richtig schön gefickt.
Ja.
Aus Sky, also richtig mal, ja, kaputt gemacht. Ja.
Welches war dein Lieblingsrad, dein schönstes Rad, was du je gefahren bist? Muss ja jetzt nicht unbedingt das letzte, natürlich werden die Räder immer besser, aber es gibt ja viele, die sagen, boah, das Rad, das war eigentlich.
Und warum ist es immer noch Felgenbremse?
Ist ja nicht mehr.
Dein letztes Rennen bist du Felgenbremse gefahren.
Also bei mir, ja, bei mir. Also ich bin nie Scheibenbremse im Rennen gefahren, das stimmt. Ist schwer. Ja, wie du sagst, Evolutionsstufe über die Jahre. Damals fand ich das Focus nicht echt ganz gut.
Schönes Rad.
Was wir da hatten, gerade mit den Lightweight-Laufrädern.
Ihr hattet doch die Disco-Varianten, die hinten stehen, ne? Diese mit dem Weißen drin.
Ja, genau, die hatten wir. Also das war eine geile Kombi. Dann danach Pinarello, Ikone. Und dort dann durch die Evolutionsstufen gegangen zu sein, von dem ersten Rad des Dogma 60.1 oder 58.1, oder wie es da damals hieß, was noch so geschwungen war und so. Dann jetzt bis zu dem, als letztes den F12. Und du hast halt gemerkt, wie jedes Modell schneller wurde. Da wurde halt einiges an Arbeit auch reingesteckt. Das war auch toll und ist ein hammergeiles Rad. Und jetzt gerade beim neuen Modell oder ab dem F12 dann, wenn dann in der Disc-Version auch komplett die Kabel verschwinden und so, also sieht einfach richtig geil
aus. Aber F ist doch jetzt das Neueste, oder?
Jetzt ganz alle, genau, F.
Heißt nur noch F?
F12 hieß es vorher, das war das letzte, weil ich noch gefahren bin. Und das F bin ich selber gar nicht mehr gefahren dann.
Ja. Aber dann würdest du sagen, das F12 war das Beste, rein technisch, rein geschwindigkeitsmäßig, was man gefahren ist das F12 am besten? Oder würdest du sagen, oh nee, das F10 oder das F8 war irgendwie doch ein bisschen angenehmer für mich?
Nee, das F12 ist so das schnellste und wie gesagt, ist ja die neueste Evolutionsstufe. Ich fand aber, wir hatten mal ein F10. Damals, das war so, ich mag schwarze Räder einfach. Mhm. Schwarz, dunkle Räder ist so meins. Aber das hatte dann noch so einen Blauschimmer da drin. Das war das letzte Jahr, da sind wir ein halbes Jahr noch Sky gewesen und dann sind wir Ineos geworden. Da hatten wir so einen leichten Blauschimmer in den F10-Rädern. Das sah klasse aus. Also das war schönes Rad.
Welche Laufräder würdest du reinpacken? Weil ihr hattet ja bei Sky auch mehr oder weniger die freie Auswahl, ne? Also ihr habt euch ja schon was Laufräder ordentlich bedient.
Ja, mal mehr, mal weniger. Tendenziell ist ja Shimano unser Ausstatter. Und dieses Jahr fahren wir auch nur Shimano
Laufräder. Ist halt alle weg? Kann man die irgendwo günstig erwerben? Ich frage von Freund.
Könnte vielleicht das eine oder andere noch da sein, bin aber jetzt auch nicht so oft im Servicekurs.
Können wir hinfahren, ist ja nicht so das Problem.
Schönste Rad haben wir. Welches war dein bestes Trikot, wo du sagst, das hat mir am besten gepasst, das war maßgeschneidert, das war wie eine zweite Haut, damit habe ich mich richtig wohl gefühlt.
Deutscher Meister bei Sky, das sah geil aus.
Lass ihn doch mal antworten.
Ich will ihn beeinflussen.
Maßgeschneidert. Naja, das hat auch nicht gut gepasst, aber klar, gelbes Trikot Bayern-Rundfahrt.
Aber stimmt, ja. Klar, das ist jetzt so, aber von Materialien her, von wo du sagen würdest, beste Trikot, wenn ich mir einen Stoff, sagen wir mal, alle Trikots wären schwarz komplett, ohne Aufdruck, welches würdest du holen? Ich meine, du bist Castelli gefahren, Bioracer, Rafa, sind ja schon drei Top-Marken.
Vermark hattet ihr bei Milram, ne?
Und
Nalini.
Genau, bei Milram hatten wir Vermark, ja. Was würde ich da nehmen? Auch alles Evolutionsstufen und die am Anfang waren die Rafa-Sachen nicht so gut wie am Ende. Castelli war top. Mit BioRacer bin ich super zufrieden. Vor allem die geilen Designs. Also, wenn du mal da in den Shop reinguckst, an normalen Trikots, ausgefallenen Designs, ja, also würde ich mir sofort bestellen. Oder bestelle ich sogar teilweise. Weil ich fahre jetzt mittlerweile nur noch undercover durch die Gegend.
Fährst du nicht mehr, also nicht in Sky rum? Oder?
Selten.
Okay, krass.
Also dann, Ineos wäre es ja jetzt, aber stimmt, selten. Ja.
Warum? Weil du dann erkannt wirst und du da keinen Bock drauf hast?
Nee, gar nicht. Oder nur einfach, weil ich keinen Bock mehr bist. Weil ich bin kein Profi mehr und ich muss halt auch nicht in Profiklamotten dann rumfahren. Ich mache es ab und zu offiziellen Anlässen, wo es halt dem Sinn entspricht. Aber
so. Wenn du morgen eine Runde aufs Rad gehst, weil du Bock hast, dann wird...
Kommt drauf an, was so aus dem Schrank raus, gerade so als erstes gegriffen. Ah, okay. Und dann, klar, jetzt ist ja hier Schlechtwetterperiode, dann vielleicht doch eher was
dickeres. Letzte Frage noch, dann haben wir es geschafft. Und dann kommt gleich noch...
Das ist gut, weil so langsam
wird
es enge.
Ach, wir haben doch früh. Also für unsere Fälle ist das noch sehr früh.
Du fährst als Profi oder vielleicht jetzt noch, wahrscheinlich eher als Profi, deine Trainingsrunde, es hängt sich in jedermann dran. Macht man das dann auch so als Profi, so nach dem Motto, okay, jetzt fahre ich mal ein bisschen schneller und noch ein bisschen schneller, mal gucken, wie lang hält da noch mein Hinterrad, dass man so ein bisschen spielt, oder fährt man einfach stocksteif?
Nö, ich fahre einfach, bin einfach weitergefahren, auch dann, wenn dann jemand mit mir quatschen möchte. Habe ich auch gern gemacht.
Der da meist keine Luft neben dir kriegt, aber...
Ja gut, das ist dann wieder was anderes. Ab und zu, also es gab mal so Situationen, ich war mal mit Gerald Schiulek, bin ich mal die Ötztaler Runde gefahren. Und dann, also im Training.
Ja.
Und dann sind wir das Timmelsjoch hoch und hatten da dann so einen Italiener dranhängen. Und als er dann gemerkt hat, dass ich so die ein, zwei, drei Worte Italienisch spreche, hat er mich dann die ganze Zeit zugelabert. Und dann bin ich halt immer schneller geworden, immer schneller. Ja. Ich wollte einfach, dass der die Schnauze hält.
Ja. Also sowas macht man dann schon.
Und so hatte dann wohl, also ich war auf jeden Fall relativ weit vorne im Kommen. Ich habe eine Stunde 40 oder sowas hochgebraucht. Und also bin die ganze Zeit dann doch schon ordentlich Dampf da hochgefahren. Aber das war so einer, der fährt Top 10 im Ötztaler, der konnte schon auch ganz gut Radfahren. Bin ich nicht so einfach losgeworden.
Ja, dann will ich jetzt mal checken, wie gut du deine Fans kennst. Wo hast du mir dieses Autogramm gegeben? Kannst du dich erinnern?
Da ist ja nicht mal meine Unterschrift drauf, oder?
Doch, die ist schon ein bisschen verblichen.
Ja, die hängt beim Jupp im Büro, im Licht immer. Die bleicht aus über die Jahre.
Keine Ahnung.
Bei Focht in Köln hast du mal eine Autogrammstunde gehabt.
Ja, dann... Sind wir da nicht sogar eine Runde gefahren? Oder?
Ja,
nee,
bin ich
oder
nicht
irgendwie?
Mitgefahren. Ja, ja. Ich musste arbeiten, aber gib mal.
Ja, komm.
Und das war 2017, ein paar Tage vor der Tour.
Ja. Und falls du dich mal fragst, wo deine Trikots so landen. Originales Trikot von dir.
Ja, kann gut sein.
Fragt man sich das schon mal als Profi, wo sind meine Räder? Ich meine, wenn der Ian jetzt hier vorbeifahren würde, würde er wahrscheinlich nicht vermuten, da ist mein Rad. Aber
nee, das wissen wir ja, was damit passiert. Also die Räder, es gibt eine Seite, wie heißt die? Also es gibt so eine dänische Seite zum Beispiel.
Da macht Ineos viel mit, ne?
Die kaufen.
Der kauft alles ab.
Der kauft alles ab und da kannst du das dann gebraucht
nicht
kaufen.
Pro, es gibt
Pro-Owned Cycling.
Ja, Pro-Owned Cycling. Ja, Pro-Outlet Cycling, die sitzen in Girona oder irgendwie sowas. Gibt's auch.
Und da kannst du gebrauchte Räder kaufen und es ist uns ja klar, dass wenn wir das nicht haben wollen, dass das halt irgendwo anders hingeht.
Kannst du die übernehmen am Ende des Jahres? Also wie beim Jedermann-Team, dass ihr könnt die Räder, wenn ein gutes Jedermann-Team hat ja auch mal teilweise, dass die dann günstigere Preise bei Radherstellern bekommen und dann musst du die am Ende des Jahres bezahlen? Oder?
Ich könnte auch eins kaufen, wenn ich wollte.
Okay, aber es ist nicht so, dass das Team dann sagt, hör mal zu, ja, es ist vorbei, hast gut gefahren, kannst behalten.
Ja, wenn du vielleicht irgendwas Grandioses auf dem Rad gewonnen hast und Fausto Pinarello auch mega glücklich ist, dann wird er dir mit Sicherheit schenken.
Hast du das weiße Pinarello noch, deinen deutschen Meister?
Das habe ich,
Das steht noch hängt an der Wand?
Es ist das einzigste Rad, mir aufgehoben habe aus meiner Karriere. Ich habe da keine Mega-Sammlung oder sonst irgendwie sowas.
Wer war das? Contador hat doch einen eigenen Raum mit seinen Rädern oder so, ne? Gab's doch.
Gibt's einige, Lokomotor.
Ja. Gut, wir machen Deckel drauf. Ich will nicht mehr viel sagen. Ich sage nur wirklich klasse. dass du da
danke.
Warst.
Vielen
danke,
Dank.
Dass du dich den Fragen, teilweise, ja, man sagt ja, es gibt keine dummen Fragen.
Ich wollte euch auch eben nicht abwürgen. Ich muss nur wirklich auf Toilette.
Ich auch, die ganze Zeit. Ich wollte, können auch gerne mal ganz schnell jetzt.
Machen wir. Deswegen,
es gibt
vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Fizi, dir natürlich auch danke, dass du da warst.
Gerne, gerne.
Wenn du noch was sagen willst, noch Werbung machen willst, deinen Podcast haben wir genannt. Gerne da reinhören. PMP Coaching, bist du auch dabei mit dem Thorsten?
Genau, ne? Mit dem Thorsten. Coaching für jedermann. Wir geben unsere Erfahrung weiter. Und das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Und habe da alle paar Wochen die lustigen Gespräche und wirklich interessanten Gespräche mit unseren Kunden, wo es darum geht, einfach so die Erfahrung wirklich weiterzugeben, ist eine tolle Geschichte. Und wer da mal Bock drauf hat, Google. pmp-coaching.de. Aber wahrscheinlich hat bis hierhin sowieso keiner gehört, weil wir sind ja bei 3 Stunden.
Du wunderst dich.
Ja, doch.
Du wunderst dich. Es schreiben uns Leute an, manchmal bei 3 Stunden Marathon. Die Folge war so geil, ich habe sie heute schon 2-mal gehört. Ist kein Witz.
Und dann, wenn dann hast du das und das gesagt. Was habe ich gesagt?
Ja. Also, danke nochmal. Danke an alle. Und Fizi, wenn du noch was sagen willst, dann jetzt schnell.
Ich bin wunschlos,
alle auf Toilette.
Danke, dass du da warst.
Tschüss.
Ciao.
Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.